und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören.
Moin moin.
Heute reden wir über einen absoluten Kultfilm, der mittlerweile schon fast 50 Jahre auf den Buckel hat. 48 Jahre ist er dieses Jahr alt. Wir reden über Das Omen mit Gregory Peck in der Hauptrolle aus dem Jahre 1976 und von Richard Donner inszeniert. Und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Dominik zu sprechen. Hallo Dominik.
Hallo Alex.
Ja, schön, dass du dabei bist. Freut mich. Endlich mal eine neue Stimme wieder hier und dein erster Auftritt.
Mein allererster Auftritt, ja.
So ist es.
Überrascht, dass das doch mal geklappt hat, ey.
Ich glaube, dass du lange Zeit aber auch irgendwie lieber nur Zuhörer warst, ne? Dieses Thema, dass du auch mal als Teilnehmer dabei sein könntest, das kam wirklich erst nach Ewigkeiten auf, ne? Denn wir haben schon seit vielen Jahren Kontakt. Also du bist schon fast seit Beginn des Podcasts dabei, ne? Als Hörer.
Ganz richtig, ja.
Also das kann man, glaube ich, wirklich so behaupten. Ne? Du bist wirklich schon sehr lange dabei und bist mir halt auch wirklich schon ewig im Begriff, sei es jetzt auf Insta oder auf Discord oder auch auf Spotify, da kommentierst du ja auch. Jetzt nehmen wir fast 3 Jahre, nachdem der Podcast gestartet ist, das erste Mal auf. Freut mich, dass wir jetzt endlich mal gemeinsam vor Mikro sitzen und es geschafft haben, miteinander eine Aufnahme zu machen. Ja, ich habe dich ja gefragt, worüber möchten wir denn sprechen? Und es hat lang gedauert, aber endlich ist es soweit. Du hast dich für einen absoluten Kultfilm unter den Horrorfilm entschieden, aus den 70ern noch, und zwar Das Omen. Erzähl mir doch mal, warum hast du dich für Das Omen entschieden und was ist der Film so für dich?
Ich finde diesen Film absolut klasse. Er ist mega schaurig. Er ist, ja, wie du es gesagt hast, mega Kultfilm, eigentlich schon eine Legende unter den Horrorfilmen, wenn nicht sogar die Legende.
Ja.
Da musste einfach mal, musste rein. Und ich habe tatsächlich nochmal vor einer Zeit deine gesamte Spotify-History durchgegoogelt.
Ja.
Oder denkst du, und dachte so, Omen, hat er den schon? Omen, den muss er doch haben. Den muss er doch haben. Den hast du tatsächlich noch nie besprochen. Und da dachte ich, ey, jetzt greife ich an. Er ist auch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme aller Zeiten.
Ja, ja. Also nächstes Mal, wenn du wissen möchtest, ob ich einen Film schon besprochen habe, dann frag mich einfach, dann brauchst du dich nicht zu 240 Folgen scrollen, okay? Ist, dann, ist glaube ich, dann die einfache Variante.
Das könnte ja sein, dass ich was verpasst habe.
Möglich ist es natürlich, ja. Aber ich bin nicht böse drum, wenn du nicht weißt, ob ich einen Film schon besprochen habe oder noch nicht. Also einfach fragen. Ja, ich habe mich gefreut auch, dass du Das Omen angesprochen hast. Wie es nämlich der Zufall will, habe ich den vor, ich schätze mal 4 Wochen, würde ich sagen, habe ich mir den mal wieder angeschaut und war begeistert und dachte mir noch so, boah, der muss auch mal besprochen werden. Also irgendwann muss es doch mal soweit sein. Aber irgendwie wollte nie jemand. Und als du es jetzt gesagt hast, endlich ist es soweit. Ja, und jetzt besprechen wir Das Omen. Perfekt.
Endlich opfert sich einer im wahrsten Sinne des Wortes dafür, ne?
Das stimmt. Sag doch mal, bevor wir anfangen, hast du mal das Remake mit Liev Schreiber gesehen? Und wenn ja, wie hat dir das gefallen?
Das habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ich bin auch ehrlich gesagt kein großer Fan von Remakes, weil sie, naja, ich sag mal übertrieben zu 80% sind Neuverfilmungen Schrott.
Es ist halt wirklich so völlig unnötig, ne? Also das Remake von Das Omen ist so unnötig wie das Remake von Psycho. Es ist einfach so völlig unnötig dahingerotzte Scheiße. Es braucht kein Mensch, wenn doch das Original, auch wenn es schon so alt ist, doch einfach perfekt ist. Warum? Ne?
Es waren auch perfekte Schauspieler in dem Original, ne? Wie Gregory Peck und so. Das kannst du erstmal sowieso nicht toppen.
Richtig.
Weißt du?
Ich meine, Liev Schreiber ist ein guter Schauspieler, ne? Das, ich denke mal, da stimmen wir uns alle überein. Auch wenn man ihn jetzt irgendwie nicht mehr sieht, ne? Er ist irgendwie verschwunden von der Bildfläche, kann man sagen. Aber er hat die Rolle da auch gut gespielt. Ich glaube, dass ich das Remake von Das Omen auch im Kino gesehen habe damals, aber das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Und weiß, dass ich ihn geguckt habe und es ist ja wirklich genau der gleiche Film. Ne? Also 1:1 der gleiche Film, absolut unnötig. Aber Okay, er ist nicht schlecht gemacht, aber er ist unnötig gewesen.
Vielleicht sind Remakes als eigenständige Filme ganz gut.
Ja.
Ja, der Film war gut, aber er war auf der anderen Seite scheiße, weil er versucht, hier einen Klassiker nachzuahmen, weißt du? Und nee, da bin ich raus. Also möchte ich auch nicht sehen.
Ja, also ich habe natürlich die Community gefragt, ne, was die dann von diesem Film halten. Und ich hatte es bis jetzt noch nie, das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass ich nach etlichen Stunden noch nicht eine einzige Antwort hatte. Das ist ein Ding. Normalerweise kommt die erste Antwort schon nach wenigen Minuten. Und ich habe gedacht, sag mal, ist Instagram kaputt? Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch jemand was zu das Omen sagen. Ich habe dann von meinem Privataccount dann irgendwann mal einfach einen Kommentar gemacht, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert und dachte mir, das ist ja noch trauriger, weil hat ja wirklich noch keiner was geschrieben. Aber es kamen dann zwischenzeitlich ein paar Kommentare rein, aber obwohl es hier um das Omen geht, dann doch relativ wenig. 7 Antworten nur, wenn ich meine eigene weglasse. Krass, also da habe ich schon andere Titel hier, weniger bekannte Titel nachgefragt und da kamen dann schon mehr Antworten rein. Aber gut, gehen wir trotzdem mal durch die wenigen Kommentare durch. Hier schreibt jemand, toller Film und zu Recht ein Klassiker. Der nächste schreibt, den mag ich sehr gerne. Tolle Atmosphäre, spannende Inszenierung. Gucke am Wochenende das Prequel, hat er dann geschrieben. Daraufhin, oder sie, sorry, ich weiß jetzt nicht, wer das war. Daraufhin habe ich dann geantwortet, wo willst du denn das Prequel gucken? Und dann wurde mir doch tatsächlich geantwortet, wird es schon dieses Wochenende auf Disney Plus geben? Ist das nicht ein Ding?
Ach was.
Hammer, oder?
Das geht immer schneller, ey. Wirklich.
Das geht immer fixer, ganz genau. Gerade Disney Plus, die hauen da richtig rein. Die ziehen den nach 2 Monaten sofort auf die Streaming-Plattform. Also für alle, die es noch nicht wissen, obwohl, ja gut, je nachdem, wann die Folge jetzt hier rauskommt, wird es den natürlich schon geben.
Ich habe es ja nicht geschafft ins Kino irgendwie. Ich wollte eigentlich First Omen gucken, aber irgendwie bist du Wochenende von der Arbeit erledigt und irgendwie...
Verstehe ich.
Bin ich auch kein großer Kinofan mehr geworden. Weißt du, mir ist das Publikum dann meistens zu blöde geworden. Also
ich habe ihn auch nicht im Kino gucken können, weil mein Kino ihn nicht ausgestrahlt hat, leider Gottes. Verstehe ich nicht. Da bauen die hier ein neues Kino hin. Ja, also sind halt nur 7 Säle, aber trotzdem. Und dann läuft er nicht. Dann läuft er trotzdem nur in dem Kino, wo ich sonst immer hinfahren musste, die 36 Kilometer entfernt. Wo ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, also mal ehrlich, da stellen die ein neues Kino hin und ich muss trotzdem fahren, 40 Kilometer? Also, da müssen die was an ihrem Spielplan ändern. So, dann schreibt der Tommy, schreibt, ist schon etwas her, war damals aber ganz okay. Ein Meisterwerk, ich liebe den Film, schreibt der Mike. Und dann schreibt hier noch jemand, absoluter Kult, ein Muss für jeden Horrorfan. Und das stimmt ja auch, ne? Da sind wir uns alle einig. Keine schlechte Nachricht, ne? Also nicht eine schlechte Nachricht oder schlechter Kommentar, aber ist ja auch klar. Ich meine, was will man denn zu das Omen Schlechtes sagen, ne?
Eben. Ne, gibt's auch keine schlechten Antworten. Der Film ist weder langweilig noch zieht er sich irgendwo an der Stelle. Der geht einfach straight nach vorn.
So ist es.
Der geht so quasi so wie so eine Achterbahnfahrt total nach unten irgendwann, weil es irgendwo aufgeklungen wird. Und das liebe ich so an dem Film. Weißt du, der macht nicht so eine lange Strecke und oh, und ist Damien, ja, was könnte mit ihm nicht stimmen und blabiblub, weißt du?
Ja. Da du neu bist, müssen wir aber jetzt erst natürlich nochmal dich kurz vorstellen. Erstmal die Frage, wo kommst du denn her eigentlich?
Ich komme aus dem wunderschönen Hamburg.
Ja, das war mit Sicherheit einigen auch schon klar, dass du aus dem Norden kommst. Das hört man dir natürlich auch an. Und wie alt bist du?
Ich bin 43.
Ja, da sind wir ja im gleichen Alter. Bist du auch 80, ja?
Ja, sicher 80, ja.
Okay, auch im Juli?
August.
Okay, bin ich einen Monat älter als du?
Hast mich knapp überholt, verdammt.
Ja, aber ganz knapp nur, aber sonst sind wir ja fast gleich alt. Okay, in Ordnung. Ja, gut, das Omen, erzähl doch mal, wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen? Hast du noch eine Erinnerung dran? Und warum hat er dich damals auch schon gepackt? Sind so deine ersten Erinnerungen an das Omen?
Lass mich lügen, ich müsste 12 oder 13 sogar gewesen sein. Irgendwie mal Anfang 90er, damals mit den Eltern gesehen, so.
Und hat er dich auch damals schon gepackt oder war er dir damals als Kind noch irgendwie zu langweilig oder so?
Nee, ich fand ihn, der hat mich damals mega geflasht. Naja, das, was man, vielleicht hat man mal irgendwas über Vampire gewusst oder mit 13 zum Beispiel, ja, habe ich auch schon S geguckt und sowas, weißt du, wo du denkst, okay, es gibt so gruselige Figuren. Da dachte ich halt immer so, ne, Horror oder Grusel oder was auch immer das ist, so, ne, in dem Alter sei immer alles krasse, gruselige Figuren so,
ja,
so wie Vampire und so weiter. Aber in dem Film ist ja nicht eine gruselige Gestalt, aber du merkst, dass da der Teufel drin ist, weißt du? Das war für mich so eine völlig andere Atmosphäre, so ein völlig anderer Run.
Andere Art von Horror einfach.
Oder, genau, oder so, genau das, ne? Der eigentliche Horror ist ja komplett versteckt in dem Film, weißt du?
Das stimmt, das geht.
Da kommt nicht raus wie ein Vampir am Fenster oder ein Zombie durchs Grab oder weiß ich nicht, oder ein komischer Clown durch die Dusche, weißt du? Deine Lieblingsszene, ich weiß. Das ist einfach so mega, mega versteckter Horror, weißt du? Du weißt genau, ne? Der ist der Sohn des Teufels oder er ist der Teufel, whatever, wie man halt so damals denkt, ne? Und die ganze Musik, der Soundtrack ist ja von Jerry Goldsmith, ist so ja ist schon zum Niederknien, weißt du?
Das stimmt, richtig, das ist wahr.
Und das untermalt, ne, den ganzen Horror komplett, ja, heftig, weißt du, wo du denkst so, boah.
Also bei mir war es damals so, dass ich natürlich diese ganzen alten Schinken zur VHS-Zeit damals noch, also vor so 97 rum, noch nicht gesehen hatte. Also ich kannte die alle nicht, die waren auch alle überhaupt nicht, außer irgendwelche uralten, angegrabbelten VHS-Kassetten in der Videothek, waren die ja gar nicht guckbar und kaufbar. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass so dieser richtige Run, dass man auch Filme kaufen konnte, irgendwie gab es das damals, glaube ich, nicht so stark wie heute. Es ist dann so, dass ich dann irgendwann aber schon Interesse entwickelt habe, als ich dann gesehen habe in DVD-Zeitschriften, dass also wirklich alte Klassiker dann auf DVD neu aufgelegt wurden. Und irgendwann war da dann auch die Rede von Das Omen. Und ich war natürlich sehr interessiert dran und dachte mir, den schaust du dir mal an. Und ich glaube, ich habe ihn mir dann damals mit meinem Bruder angeguckt. Und auch wenn der Film, und das ist typisch 70er, ne, sehr ruhig erzählt ist, oder generell Filme, die sehr alt sind, ja, also über 40 Jahre, die haben ja eine sehr ruhige Art der Erzählung. Also den kannst du jetzt von der Erzählung nicht mit Evil Dead von 2013 vergleichen, ne? Glaube ich, da sind wir uns einig, ne? Also heutzutage fangen die Filme ja alle schonungslos an. Nach 8 Minuten geht das vorwärts. Und hier ist das so, dass der Film sehr ruhig ist. Der Exorzist ist ebenfalls sehr ruhig erzählt. Rosemary's Baby zum Beispiel, er ist jetzt 60er, ist auch sehr ruhig erzählt. Ich finde sogar, okay, gut, Halloween fällt ein bisschen raus. Aber guck mal, Shining, meine Güte, wie ruhig ist denn Shining erzählt? Also das war einfach damals anders. Aber trotzdem hatte es mich gepackt. Und ich war sehr interessiert und ich habe den Film auch super genossen. Aber gut, dann kommen wir einfach jetzt mal rein. Jetzt haben wir schon ordentlich viel Vorgeplänkel. Also wir sind ja in Italien und sind bei unserem Hauptdarsteller, gespielt von Gregory Peck, Mr. Thorne. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus mit einem Taxi und zwar liegt dort seine Frau, die Catherine. Und die hat wohl gerade eine Fehlgeburt gehabt. Sag mal, diese Art, wie er in dem Taxi sitzt und du einfach nur die Stimme oben drüber hörst, das Kind ist tot. Das Kind ist tot. Das Kind ist tot. In ständig verschiedenen, also zumindest das im Englischen so, ständig verschiedene Arten, es zu sagen, also andere Betonungen, es ist schon irgendwie schwer zu kapieren. Oder in dem Moment, dass das etwas ist, das ihm erst im Nachhinein erzählt wird, oder schon vor der Taxifahrt per Telefon mitgeteilt wurde. Ich finde die Art der Erzählung schwierig hier zu beginnen. Auch, dass er dann in der nächsten Szene dann einfach nur auf der Bank sitzt und ist total weggetreten und der Mann sitzt und dieser, ja, was ist das, ein Pastor, Pfarrer? Also man weiß ja gar nicht, was das ist. Damals waren Krankenhäuser, wurden ja wohl auch generell mit Nonnen versehen, ne? Das ist ja heute auch nicht mehr so wie früher. Hast du den Anfang immer verstanden? Ich finde die Art der Erzählung immer ein bisschen schwierig hier zu beginnen.
Den Anfang überhaupt nicht. Du weißt ja gar nicht wie, was ist, weil, wieso fährt er im Taxi, wieso Kind ist tot, was ist passiert und so weiter, ist klar. Nee, verstand ich anfangs auch nicht. Und er spricht ja auch so eintönig oder denkt, sage ich mal, ne, so eintönig. Also der Voiceover ist ja so eintönig.
Ja, richtig, genau. es ist ja dann so, dass er ja dann doch völlig fertig ist er dann. Ja, er ist ja total fertig und sitzt ja dann dort auf der Bank. Und sie ist ja wohl noch in der Narkose, ne? Also sie ist ja noch weggetreten und weiß das noch gar nicht, dass der Sohn gestorben ist. Und dann sagt er ja dann, es würde noch eine andere Lösung geben, nachdem er ja dann meint, ich weiß gar nicht, wie ich ihr das sagen soll. Sie hat sich so gefreut auf das Kind, ne? Und dann, wie gesagt, es wird noch eine andere Lösung geben. Und dann siehst du dann schon den Schnitt, wie diese Nonne dieses kleine Baby zeigt. Und dann sagt er ja dann, keine Eltern. Und dann sagt er, nein, keine Verwandten, nein. Und auch hier finde ich, halt mich für verrückt, mir fehlen hier Informationen. Ich hätte hier eigentlich ganz gerne gehabt, dass er ihn in sein Büro mitnimmt und sagt, Mr. Thorne. Und dann wirklich, weißt du, es ein bisschen deutlicher erzählt. Nicht alles nur so in einem Satz, während du ihn nicht einmal siehst. Weißt du, so schnell dahingesprochen. Das ist so, was ich gerade eben meinte. Die Erzählweise der alten Horrorfilme ist einfach teilweise ein bisschen schwierig. Jetzt weiß er plötzlich schon Bescheid, dass dieses Kind ihm angeboten wird und dass es niemand erfahren muss. Das kriegen wir zwar später noch mal kurz gesagt, aber irgendwie geht das mir alles hier zu schnell. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es wird ja gar kein Charakter am Anfang erklärt, weißt du? Da hätten sie tatsächlich mit der Geburt noch mal ein bisschen vorher oder zumindest, ich sag mal, eine Viertelstunde vorher irgendwie noch was filmen müssen, weißt du?
Ja, richtig, genau.
Dass er den Anruf dann kriegt, sie ist im Krankenhaus, ich bin hier, wäre bei Botschafter ganz toll und so weiter, weißt du, und jetzt kriege ich noch ein Kind. Dann, somit wäre sein Charakter erklärt worden. Aber weil da denkst du so, wer bist du?
Du bist dir in diesem Moment halt einfach unsicher. Weißt du, wenn man da wirklich den Film schaut und man ist vermacht ihn schon an und holt sich noch schnell was aus der Küche zu trinken, dann hast du schon den ersten Teil verpasst mit das Kind ist tot. Das hast du dann schon verpasst, weißt du? Also man muss halt wirklich von Anfang an aufpassen hier. Na gut, okay. Also es ist ja dann so, dass er, wie gesagt, dieses Kind angeboten bekommt. Dieser, ja, ich kann ihn nicht zuordnen, Leiter des Krankenhauses, Pfarrer, ich weiß nicht, wer er ist. Er ist auf jeden Fall derjenige, der da das Sagen hat. Und er sagt dann zu ihm, dass er dieses Kind halt praktisch nehmen kann. Es würde in ein Waisenhaus jetzt gesteckt werden. Er hat jetzt sein Kind verloren und kann es jetzt praktisch zu sich nehmen. Und daraufhin meint er dann, das hatte ich gerade schon gesagt, ob es denn keine Verwandten gibt. Nein, es muss niemand wissen. Das ist ein Geheimnis zwischen uns und ihre Frau muss jetzt nicht leiden, so um den Dreh. Ne? Und dann sehen wir natürlich auch dann schon die nächste Szene, dass er mit diesem Baby um die Ecke kommt und hält das seiner Frau unter die Nase und die ist natürlich ganz erfreut. Mal ganz ehrlich, würdest du das tun?
Nein.
Ja, man ist nicht in der Situation natürlich, ne? Aber ich würde es auch nicht tun. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ein anderes Kind jetzt großzuziehen. Wer sagt denn nicht, ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das jetzt bei einem Baby schon direkt sehen würde, aber stell dir mal vor, das ist ein asiatisches Kind. Und das entwickelt, das sieht man aber erst nach 3 Wochen. Was denn dann?
Ja, dann hat er sich ins Knie geschossen. Ja,
aber hallo! Ich meine, das kann halt irgendwie so, es könnte ja sein. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Kind von meiner Schwägerin, ne, als das damals auf die Welt gekommen ist, und ich habe das nach wenigen Tagen zum ersten Mal gesehen, das sehe ich noch vor mir, da steht die auf, hat das Kind im Arm, dreht sich zu mir und ich gucke dieses Baby an und krieg einen Schreck, weil ich fest davon überzeugt war, dass das asiatisch ist. Und ich dachte nur so, okay, das ist doch völlig offensichtlich ein asiatisches Baby. Das gibt's doch gar nicht. Fällt das niemandem auf? Okay, war natürlich nicht so, ja. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch mal die Bilder von damals gesehen und es ist völlig offensichtlich nicht so. Aber in dem Moment habe ich das irgendwie so aufgefasst.
Bisschen zu viel Babyspeck im Gesicht, kann das sein.
Na gut. Okay, ich bin abgeschweift, sorry. Passiert manchmal.
Aber es war amüsant.
Ja, okay, klar. Danke. In Ordnung, ja, also in der nächsten Szene ist es so, dass wir auch dann schon direkt einen Szenenwechsel haben, also ein über mehrere Jahre Szenenwechsel sogar, weil wir sehen ja nämlich dann, wie er dann mit seinem Aktenkoffer dann ja nach unten geht und seinem Mantel und da steht seine Frau Catherine ja dann mit Damien, natürlich heißt er Damien, und er wird ja schon so um die 5 sein, oder? 4, 5 ist er?
5 ist er. Es ist genau 5 Jahre später.
Okay, es sind 5 Jahre vergangen.
Kommt ja gleich die Geburtstagsfeier und das ist dann sein 5. Geburtstag.
Oh, ja, richtig, in Ordnung. Ja, und es ist dann halt so, dass er ja dann, ich glaube, er kommt nach Hause und wir sehen halt, dass sie den kleinen Jacke anzieht. Also ich glaube, er ist hier in dieser Szene noch nicht 5, ne, weil das ist noch ein bisschen weiter vorher. Er sagt ja jetzt hier, es geht um den Botschafter in London. Und da ist ja dann die Frage, ja, so um den Dreh, keine Ahnung, wann lernst du ihn kennen oder so? Und dann meint er, du bist doch verheiratet mit ihm. Vor dir steht der neue Botschafter von London oder von London oder von Großbritannien natürlich, ne? Und dann ist sie ganz begeistert und dann fällt sie ihm um den Hals und ach, ist das toll. Und dann haben wir dann eine Szene, das ist ja dann wieder später, dann gucken sie sich dann in London oder bei London zumindest ja dann diese wirklich ganz tolle große Villa an, weil sie da gerne dann einziehen möchte. Und kannst du mir mal erklären, warum muss man in einer Villa wohnen mit 47 Zimmern zu dritt? Warum?
Weil man es kann.
Das stimmt, aber tut es Not? Tut es Not, weil man es kann und tut es Not. Das sind zwei unterschiedliche, ganz wichtige Fragen.
Keine Ahnung, also wenn sie mal Krach haben, dann haben sie auf jeden Fall genug Zimmer, sich
ja,
erstmal getrennte Nacht zu machen, weißt du?
Keine Ahnung. Ja, richtig, genau. Also sie hat das Haus gefunden und präsentiert es ihm und er ist natürlich schon ganz angetan davon, aber tut es denn Not? Ist es nicht ein bisschen groß? Ist es nicht ein bisschen abgelegen? Was auch immer er hat, ne? Und daraufhin meint sie denn so, dass das toll ist, sie hat sich verliebt und sie hätte gern dieses Haus. Naja, und irgendwie ist er dann auch dann schon ganz angetan und dann stimmt er ja dann auch zu. Draußen sehen wir die Nanny mit dem Kleinen und dann winken sie kurz miteinander und dann zieht er ja dann wohl irgendwie so Jalousie vor und dann meint er dann halt, gehen wir mal uns die oberen Schlafzimmer angucken und dann meinen sie denn so um den Dreh, hast du irgendwas geplant? Und dann meint er dann so, wer weiß. Und ich weiß bis heute nicht, worauf es hinausläuft. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich habe keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Nee.
Wir werden es nie wissen. Wir werden es nie erfahren, ne?
Nee. Vielleicht haben sie das irgendwann im Drehbuch schreiben vergessen.
Ja, genau. Es ist ja so, dass wir dann wieder einen Szenenwechsel haben und dass die beiden, die laufen jetzt einfach durch die Natur, sind am Spazieren und laufen halt auch wirklich sehr lange geradeaus, ohne sich einmal umzudrehen, dann auch noch schnellen Schrittes. Und als ich ihn jetzt das letzte Mal geguckt habe, da ist mir auch direkt aufgefallen irgendwie, also die könnten ja auch mal schauen nach dem Kind, ne? Also wie sehr sie sich darauf verlassen, dass dieses kleine Kind hinterherläuft, weißt du, das ist schon ein bisschen arg, ne? Ist dir das mal aufgefallen in der Szene? Also du tust doch nicht auf beiden Seiten neben einem Fluss mit wirklich großer Strömung und kleinen Wasserfällen, lässt du doch nicht deinen zu dem Zeitpunkt vielleicht 3- oder 4-jährigen Jungen unbeaufsichtigt hinter dir herlatschen, oder? Also
überhaupt nicht. Du weißt das ja selber von deiner Tochter, ne? Die Kiddies sind ja unberechenbar, weißt du? Die wollen hierhin, die laufen dahin, die sehen hier was, die sehen da was. Du guckst einmal kurz weg, sind sie 20 Meter woanders. So ist das ja, weißt du?
So ist das, ganz genau, natürlich, ständig. Also deswegen kannst du das Kind vor dir laufen lassen, aber doch nicht hinter dir. Ja, also das geht natürlich nicht. Also die Szene, die haben sie natürlich gemacht, um uns kurz zu erschrecken, weil ihnen fällt dann auf, dass der Kleine nicht mehr da ist und dann, wo mag er sein? Und ach du Scheiße, dann werden sie natürlich auch direkt panisch, weil die ja dann, wie ich gerade sagte, es ist auf beiden Seiten ein Fluss, der auch mit recht viel Strömung sogar. Und dann rufen sie ihn ja dann, Damien, Damien. Und dann irgendwann steht da dieser kleine Pups dann mit seiner Mütze neben dem Baum. Und dann, gerade wenn du dieses Baby siehst, dieses Kind siehst, denkst du dir umso mehr, ja, pass auch drauf auf. Meine Güte, gut, ich meine, das war jetzt halt auch nur so ein kleiner Schocker für uns, ne? Aber das war schon sehr offensichtlich einfach gewollt. Also so reagieren keine Eltern. Ne? Naja, also wir haben ja dann eine Montage wieder einmal. Wir sehen, dass der Kleine älter und größer wird. Jetzt kommen wir auch zu seinem 5. Geburtstag, was du gerade sagtest. Und die haben da ein groß aufgetischt. Ne? Also da ist eine Party, da ist ein Karussell hingestellt worden. Eine Hüpfburgen stehen da. Und natürlich ist da sogar die Presse. Ich würde dir ganz ehrlich sagen, ich brauche bei dem Geburtstag meines Kindes keinen Fotografen von der Presse dabei. Gut, er ist halt eine öffentliche Person, aber muss dann trotzdem bei dem Geburtstag deines Kindes die Presse dabei sein? Also klar, kann man jetzt halten, was man will von, also ich halte das für so ein bisschen arg unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also würde ich jetzt schon als unwahrscheinlich bezeichnen. Aber naja, es ist ja schon so, dass die Kinder alle Spaß haben und das und alle sind am Party machen und am Feiern und am Singen und am Tanzen und was wir da so sehen. Und dann, und das musst du mir mal erklären bitte gleich, weil das habe ich mich nämlich gefragt, es kommt da so dieser Moment, dass dann irgendwann dieser Fotograf, der wird übrigens von David Warner gespielt, heißt Keith Jennings, ja, und ich kenne ihn als Lovejoy. Sagt dir das was?
Ja, dunkel. Also ich kenne David Warner natürlich gut, aber jetzt nicht so viele Filme. Ich weiß, Titanic, Tales from the Crypt und sowas.
Genau. Titanic ist der, womit ich ihn immer in Verbindung bringe, als böser Handlanger von Cal, ne? Sein Diener. Naja, Diener ist falsch gesagt. Ne? Wer ist es denn? Sein Lakai halt, ne?
Lakai.
In Ordnung. Okay, es ist so, dass er dann irgendwann die Nanny, also es wird nicht mal gesagt, wie sie heißt, also zumindest steht es jetzt hier bei Google nicht. Ich glaube Holly, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber nennen wir sie einfach Nanny. Es ist so, dass sie ja mit Damien unterwegs ist und lässt sich ja dann auch fotografieren mit dem Jungen von Jennings. Und es ist dann so, dass das aber dann die Catherine, also die Mutter, sieht und das gefällt ihr irgendwie nicht so. Und dann sagt sie doch irgendwann zu ihr, ich sage jetzt einmal, Holly, geben Sie mir den Kleinen, ich nehme ihn schon, und nimmt ihm ja dann der Nanny ab. Und das gefällt der Nanny ja gar nicht. Man merkt ja, dass sie so ein bisschen reinguckt, so um die, so ein bisschen beleidigt und geht dann auch weg. Und diese Chance nutzt ja dann auch Jennings, noch ein Bild von ihr zu machen. Aber jetzt ist die Frage, warum reagiert die Mutter so? Also ich könnte mir nur vorstellen, dass sie es nicht leiden kann, dass die Presse halt ihren Sohn fotografiert, aber in den Arm einer anderen Frau halt. Ne? Dass er so eine gewisse Eifersucht ist das falsche Wort, aber das passt ihr einfach nicht. Ne? Das ist so etwas, das sie nicht leiden kann. Vielleicht hat sie auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht vertraut sie ja auch irgendwie nicht mehr so richtig. Aber sie will nicht mehr, dass sie halt sie hat, und deswegen nimmt Catherine ihr die Kleine ab. Ja, und dann geht die Nanny ja dann auch, wie ich schon gerade sagte, aus dem Bild und läuft dann aber an so einem Baum, und da steht halt ein Hund. Weißt du, was das für eine Art Hund ist? Kannst du das sagen?
Es ist ein Rottweiler.
Rottweiler, okay. Dieser Rottweiler, der guckt sie nur an und sie guckt den Rottweiler an. Wie würdest du das erklären? Was passiert da? Wie ist hier der Zusammenhang? Also was hat der Rottweiler mit Damien zu tun? Und was macht der wie funktioniert das Ganze? Hast du dir das mal irgendwann wieder zusammengeredet oder irgendwie mal so erklärt, wie sich das alles erklärt?
Das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Der Rottweiler kommt aus der Hölle. Der soll Damien beschützen, soll aber gleichzeitig dafür sorgen, dass, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ne, dass die spätere Nanny, die Mrs. Baylock, ihren Posten übernimmt. Und sie ist ja auch eine Abgesandte aus der Hölle. Und der Rottweiler quasi hypnotisiert, sage ich jetzt mal, ne, das Kindermädchen. Ja. Damit sie sich halt in den Tod stürzt gleich.
Du, das habe ich gar nicht so gesehen. Also die Nanny muss ja praktisch aus dem Weg geräumt werden, sonst kann ja die andere ja nicht ihren Part übernehmen später.
Richtig, ganz
ja,
genau.
Das stimmt, genau. Das habe ich so gar nicht gesehen. Ja, das ist natürlich eine Szene, die ist sehr erschreckend. Also das hat mich damals wirklich, wirklich umgehauen, weil während die Kinder da ja jetzt noch immer am Spaß und Party machen sind, hören wir ja auf einmal, was übrigens in der deutschen Synchro furchtbar ist, weil wir hören sie zu nah rufen. Im englischen Original hört man sie natürlich weiter weg.
Mir ist das nämlich genauso aufgefallen. Sie steht ja ungefähr 50 Meter weit weg um am Fenster. Da kannst du schreiben, wie du willst. Dich hört vielleicht jemand oder gar nicht bei dem ganzen Trubel von den Kindern, weißt du?
Das stimmt. Und das ist in der deutschen Synchro einfach zu nah, ne? Ihr Rufen.
Ja.
Klingt einfach komisch. Also, weil im englischen Original ist das natürlich weiter weg, ihr Rufen, weil sie ja auch wirklich weit weg ist. Naja, es geht ja dann halt, Damien, Damien, immer wieder und wieder. Und dann reagieren sie irgendwann alle darauf und gucken und sehen sie an. Und dann steht sie da schon auf dem Sims am Fenster, hat einen Strick um Hals und sagt dann, also im Englischen sagt sie, it's all for you. Und dann springt die auf einmal vom Sims und ja, er hängt sich natürlich, also das heißt, also ihr Genick bricht, sie kracht auch noch durch das Fenster darunter durch. Da ist ein Zimmermädchen oder halt eine reine, also eine Putzfrau, die schreit und diese junge Frau hängt auf einmal dort am Fenster und es ist echt wirklich erschreckend. Ich muss zugeben, ich habe nie verstanden, warum nach dem Geschrei und Getöse danach auf einmal so eine Stille herrscht, weil die sind ja im ersten Moment alle entsetzt davon, was sie sehen, aber dann hören sie alle auf und sagen nichts mehr. Und alle gucken nur, ne?
Normalerweise müssen wir nicht in Ohnmacht fallen und alles und völlige Hysterie herrschen.
Genauso sehe ich das auch. Also die müssten alle schreien, die müssten panisch sein. Aber in der nächsten Szene sieht man dann noch, also was heißt, das ist noch die gleiche Szene, aber du siehst ja dann, dass dann die paar Leute dann hinrennen. Dann sagt ja auch dann Robert, gehen Sie hin, so um den Dreh, holen Sie sie ins Haus. Und das machen dann die alle auch. Und die Kinder, die gucken aber einfach nur, das Karussell rollt noch. Also wirklich richtig entsetzt ist nur die Catherine, die ist die Einzige, die da wirklich erschrocken ist von. Und dann ist die Szene damit sogar auch schon zu Ende. Der Jennings macht sogar noch Fotos, ja, völlig unbeeindruckt, ne? Macht noch Fotos von der toten Frau, die da baumelt. Also das ist schon hart, ne? Also das ist schwer zu glauben, das ist schwer abzunehmen, ne? Wie sie da alle reagieren.
Vielleicht war Jennings aber auch im Krieg und hat da auch Fotos gemacht. Vielleicht ist er einfach abgehärtet, weißt du?
Du, das ist natürlich auch das Richtige. Das könnte auch absolut sein, ja.
Und nur um jetzt auf ihn zu zeigen, aber bei den anderen hast du absolut recht, das ist ein völliger Fail.
Das ist ein Fail, das stimmt. In der nächsten Szene, das ist jetzt vielleicht 1-2 Tage später, kommt er ja bei sich auf der Arbeit an, also davon gehe ich zumindest aus, und da wartet ja die Presse auf Robert und gehen ja dann auch hin und sagen sie, können Sie schon was zu dem tragischen Todesfall bei Ihnen zu Hause sagen? Dann sagt er ja, kein Kommentar. Ne, und dann so, es heißt, es hat auch einen Abschiedsbrief gegeben von der jungen Frau.
Stimmt, das verneinte auch. Und von wegen, hat sie Drogen genommen? Und das ist das Geile. Ne? Ich glaube, er fragt ihn 3-4 Mal, hat sie denn Drogen genommen? Er sagt, weiß ich nicht, nein. Hat sie Drogen genommen? Nein, nein.
Echt? Wird das öfter gestellt, die Frage?
Ja, 2 oder 3 Mal.
Ach, verrückt. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Es ist ja so, dass er ja dann halt auch dann zum wiederholten Mal ja dann halt sagt, kein Kommentar und wie du halt gerade sagtest, er antwortet mit Nein. Und als er sich dann wegdreht, steht Jennings halt ein bisschen blöd bei ihm und dann rumpelt er ihn an. Und dann fällt ihm seine Kamera runter und eventuell Kamera oder halt Objektiv hat wohl einen leichten Schaden. Und daraufhin meint ja dann auch dann, Robert, das tut mir leid, schicken Sie mir eine Rechnung dafür, woraufhin er ja dann meint, nee, ist schon gut, Mr. Thorne, sagen wir einfach, ich hätte was gut bei Ihnen, so um den Dreh. Und damit geht er dann halt auch, ne, verschwindet dann in Richtung, ja, Fahrstuhl. Jetzt kommen wir wirklich zu einer anderen interessanten Szene. Er ist ja jetzt bei sich im Büro und hat so ein paar, Smalltalks mit seinen Kollegen oder halt auch Leuten, die für ihn arbeiten und ist so ein bisschen Smalltalk und dann heißt es, dass da ein Father Brennan für sie draußen ist, der möchte gerne mit ihnen sprechen, woraufhin er dann meint, ja, mit Sicherheit geht's um wieder irgendeine Spende oder irgendwie sowas, ne, woraufhin er dann sagt, schicken Sie ihn rein. Ja, dann kommt Father Brennan dann rein, setzt sich dann, also steht ja dann auch da und wir sehen ja auch direkt, dass dieser Mann nicht ganz klar ist, ne? Also zumindest, dass es ihm nicht gut geht, ne? Der hat ja, ist ja sehr weiß, also er sieht ja nun wirklich nicht gesund aus. Und ich bin auch überrascht, dass die ihn sogar alleine lassen mit diesem fremden Mann. Der sagt denn, dass der nicht bewaffnet ist?
Naja, sie glauben eher, er ist ein Priester oder Pater, da wird schon nicht so schlimm sein, ja. Ja, aber auch das sind Menschen, ne? Also, wer weiß, ja. Und gerade hohe Tiere, da würde ich nicht mal mit dem Priester allein lassen.
Richtig. Also es ist ja so, dass er dann ja dann auch meint zu ihm, was kann ich für Sie tun? Und dann sagt er dann, Father Brennan, irgendwas aus der Bibel. Er zitiert ja etwas. Und dann meint er dann, worauf möchten Sie hinaus? Und dann zitiert er immer noch. Und dann hat er auch schon genug. Ne, dann will er ja auch dann schon jemanden holen, der ihn wieder rausbegleitet, worauf er dann meint, er hätte die Tür abgeschlossen. Er sagt ja dann durch die Sprechanlage, schicken Sie einen Sicherheitsmann. Ja, und dann ist es so, was möchten Sie? Bitte, bitte, hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Ja, dann reden Sie doch. So, und dann geht es wieder los mit Bibelsprüchen und Versen und Psalmen und was weiß ich. Und dann irgendwann sagt er, es geht um Ihren Sohn. Und dann meint er, was ist mit meinem Sohn? Ich sah seine Mutter. Und dann meint er, Sie meinen meine Frau. Und dann, nein, seine Mutter. Sie meinen meine Frau. Also auch hier ist die Art des Gespräches für mich in der heutigen Zeit einfach nicht so leicht zu folgen. Also ich meine, natürlich verstehe ich das. Aber ich hätte mir das Gespräch anders gewünscht. Weißt du, anstatt, willst du sich da hinzustellen und nur irgendwelche Bibelverse aufzusagen, fuck ihn doch nicht ständig ab damit, sondern rede doch einfach Klartext, was du sagen möchtest, oder? Und rede doch nicht ständig drumherum. Wirf doch nicht einfach nur rein, es geht um ihren Sohn. Okay, das ist in Ordnung. Aber dann zu sagen, ich sah seine Mutter, wenn er dann sagt, sie meint meine Frau, weil er natürlich weiß, dass die Mutter nicht seine Frau ist, und er dann wieder, nein, seine Mutter, dann soll er doch sagen, Mr. Thorne, Sie und ich wissen, dass Ihre Frau nicht die Mutter von dem Kleinen ist.
Ganz genau.
Weißt du, irgendwie so, das wäre doch besser.
Ganz genau. Wir haben ein Geheimnis. Hallo.
Ja, ja, genau. Richtig. Meint er ja dann aber auch, möchten Sie mich hier erpressen oder was wollen Sie denn hier? Und dann kommt ja dann diese Aussage von ihm, in dem Moment, wo ja dann der Sicherheitsmann kommt, dass seine Mutter ein Schakal war. Seine Mutter war ein Schakal. Aber das ist wortwörtlich zu nehmen. Also er meint wirklich ein Schakal, ein Tier, ne?
Ja, 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 ja.
Also hast du schon mal einen Schakal gesehen? Würdest du einen Schakal erkennen?
Boah, habe ich mal einen irgendwo im Zoo gesehen? Ich glaube nicht. Weiß nicht, nö.
Also ich glaube, ich würde gar keinen erkennen. Wahrscheinlich würde ich sagen, da ist einer und es ist eine Hyäne am Ende oder so.
Ehrlich gesagt, da möchte ich nämlich auch noch mal was einwerfen. Ich habe ja zuerst oben nicht gesehen, weil da irgendwie die Pader-Brennan-Story auch erklärt werden soll. Ich kapiere nämlich nicht, was er da redet. Er sagt, ich war in dem Krankenhaus, als ihr Sohn geboren wurde.
Genau, genau.
In dem Krankenhaus. Also war das Schakal auch im Krankenhaus. Und er hat nicht gesagt, ich war dann woanders. Er hat gesagt, ich war in dem Krankenhaus, also sind sie gleichzeitig geboren worden. Aber was macht ein Schakal im Krankenhaus? Verstehst du, was ich meine?
Das ist richtig.
Da bin ich nie durchgestiegen. Hä? Ja, wie meine ich das jetzt? Und ich dachte zuerst, das wäre vielleicht ein Synchronisierungsfehler. Es gibt diese Szene tatsächlich auch in Englisch bei YouTube und die ist wirklich so. Er sagt im Englischen das Gleiche.
Ja, 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 das sagt er wirklich, ja. Also ich bin da auch immer ein bisschen überfragt gewesen. Das macht tatsächlich nicht so viel Sinn. Was macht denn ein Tier in einem Krankenhaus genau? Vielleicht ist das aber auch so zu erklären, wie das auch zum Beispiel in End of Days ist mit Schwarzenegger. Da siehst du doch am Anfang auch, dass dieses Baby geboren wird. Und das wird doch dann direkt genommen. Also, und dann wird doch nach unten in den Keller gebracht. Und dann ist doch dann, Udo Kier spielt doch dann da auch, wie doch dann diese Schlange über dem Baby aufgeschlitzt wird und das Blut auf die Stirn und so. Dass da halt eigentlich dann praktisch so ein gewisser Kult dabei ist. Weißt du, so wie später Miss Baylock und so, ist es dann da in dem Krankenhaus sind auch schon Leute gewesen, die dazugehörten und die dann tatsächlich dieses Tier vielleicht im Keller hatten und dieses Kind aus diesem Schakal dann halt per Kaiserschnitt oder sowas rausgeschnitten haben, um es dann halt oben dann irgendjemanden, der nichts ahnt, unterzujubeln, weißt du?
Mein Gott.
Böse Vorstellung, ne?
Ja, da hätte ich aber jetzt wirklich mal um fünf Ecken denken müssen, da wäre ich auch drauf gekommen, aber da hast du absolut recht. Und jetzt ergibt es nämlich auch später Sinn mit Pater Brennan mit seinem Mutter mal. Ah, jetzt schließen sich da die Lücken.
Ah, ja, siehst du, genau, okay. Dann wissen wir Bescheid. In Ordnung, gut. Es ist so, dass der Brennan halt rausgebracht wird. Er soll, also er ruft natürlich den Sicherheitsmann rein und dann sagt er, sorgen Sie dafür, dass dieser Mann das Haus verlässt. Und dann wird er dann halt auch abgeführt. Und ich glaube, dann sagt Brandon auch noch mal was zu ihm und der Sicherheitsmann, der lässt ihn auch noch stehen, so um den Dreh, weißt du, damit er noch was zu ihm sagen kann. Eigentlich würde man meinen, dass der Sicherheitsmann raus jetzt hier, hier wird nichts mehr gesagt, er hat gerade Befehl bekommen, dass dieser Mann dieses Haus zu verlassen hat, ne? Naja gut, und dann gehen sie dann ja auch dann raus und da draußen zieht er dann nur noch seinen Hut an und läuft. Und dann macht ja dann aber Jennings dann wieder zu ihm, Father Brandon, und er dreht sich zu ihm und er macht ein Bild von ihm, vielen Dank, und dann läuft er dann weiter. Ja, und dann haben wir dann später ja auch diese Szene, dass er ja dann beim Entwickeln ist. Und während er ja dann so entwickelt, ist da etwas, das ihm auffällt. Und zwar, und deswegen funktioniert ja auch schon nicht so richtig das Remake von 2006, obwohl es da noch nicht ganz so extrem war wie heute. Aber ich meine, es war halt schon definitiv so. Damals hast du halt auch schon digital fotografiert, ne, 2006, und nicht mehr mit Kamera und Film drin und so. Man konnte das damals vielleicht noch ein bisschen mehr glauben, ne, 2006. Aber heute wird das ja gar nicht mehr funktionieren. Ne, wer fotografiert heute noch mit Film? Ne?
Nee. Bin mir auch nicht sicher, dass man die überhaupt noch entwickeln lassen kann irgendwo.
Oh ja, doch, das geht noch. Das hat man noch nicht abgeschafft. Das funktioniert noch immer, ja.
Ah, wenn man bei Großmutter auf dem Dachboden da irgendwelche alten Filme findet,
dann kannst du auf jeden Fall noch heute in die Drogeriemärkte gehen und immer noch Bilder entwickeln. Das ist kein Problem.
Okay.
Er entwickelt das Bild, was er gerade gemacht hat, und ihm fällt da dieser Schatten auf, dieser lange Strich, der so zu seinem Hals geht. Und das findet er ein bisschen komisch und ist irritierend. Er kann es sich ja auch nicht erklären. Und dann ist die Szene damit ja dann aber auch zu Ende. Naja, und dann haben wir ja einen Szenenwechsel. Dann kommt ja dann diese Haushälterin bei den beiden, also bei Catherine und Robert Thorne, dann ja an und sagt, Mrs. Baylock ist da. Und dann, oh, Mrs. Baylock, ja, sie ist für die neue Stelle da, für halt Nanny halt, ne, als eine neue Nanny. Ja, und dann kommt ja dann diese ältere, aber dann doch, naja, ist sie sympathisch? Von ihrer Art her ist sie sehr nett, aber sie hat schon was sehr, also man versteht, warum man sie gecastet hat für die Rolle, ne? Zwielichtig ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, was zwielichtig diabolisch ist an sich.
Das ist perfekt ausgedrückt. Kann man besser nicht sagen. Genau. Ja, und dann sagt sie dann so zu ihm, und da muss ich auch sagen, ich werde mich da gleich nochmal kurz drüber aufregen auch, dann sagt sie nämlich zu ihm, dass sie, oder zu ihnen, das sind ja zu zweit, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie der Text ist, jedenfalls ist sie halt, hat sie die besten Voraussetzungen und sie würde gerne ihren Sohn gerne mal sehen, und daraufhin sagen die beiden, gerne, wir begleiten sie nach oben, und dann meint sie so, nein, 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 ich würde ihn gerne lieber erstmal alleine sehen oder lieber erstmal alleine mit ihm sprechen. Wäre das in Ordnung? Und dann sagen sie dann so, aber natürlich, ist kein Problem. Und dann geht dann die Haushälterin mit Mrs. Baylock dann los. Die beiden unterhalten sich ja dann noch, oh, sie scheint in Ordnung zu sein, wo hast du sie gefunden? Und daraufhin meint er, ich dachte, du hättest sie gefunden. Und dann, nein, ich habe gar nichts gesucht. Ja, dann gucken sie sich an, ne, wie eine Kuh, wenn's blitzt. Ja, und als sie dann natürlich durch das Haus gehen, sehen sie Miss Baylock irgendwann, die ist schon auf dem Weg zum Zimmer von Damien, und sagen, wir wissen nicht, woher sie kommen. Und dann, wieso meinen sie? Wie kommen sie hierher? Keiner von uns beiden hat nach ihnen geguckt oder gesucht oder nach ihnen gerufen, so um den Dreh. Und dann meint sie, ich komme von der Agentur. Ich glaube, sie erzählt sowas wie, dass die Agentur doch irgendwie mitbekommen hat, dass die andere sich umgebracht hat, und deswegen wurde irgendwie automatisch eine neue geschickt, glaube ich, ne? Und ist ihr aufgefallen, dass sie versucht, das Thema dann ganz schnell umzudrehen, also das Thema zu wechseln, weil dann sagt nämlich ja die Catherine, ich werde die Agentur anrufen und es mir bestätigen lassen. Und daraufhin dann, da sagt sie ja dann sofort, hier sind übrigens meine Zeugnisse, und gibt ihr dann doch irgendwie so einen Aktenordner dann, ne, mit so, oder so ein Schnellhefter mit Zeugnissen, ne? Ist dir das aufgefallen?
Ja, natürlich. Hier, alles gut, ich bin voll prädestiniert, machen sich keine Sorgen, Papier lügt nicht.
Genau. Hier sind meine Referenzen. Naja, und dann sagt sie noch so, dürfte ich mir denn jetzt den Jungen anschauen? Und dann meint er dann, natürlich, gehen Sie nur. Und jetzt muss ich kurz meckern, das halte ich für völlig, völlig unrealistisch, dass man eine wildfremde Frau, die vor anderthalb Minuten das Haus betreten hat, von der du nicht mal weißt, hundertprozentig, woher die überhaupt kommt, gerade noch skeptisch, ich werde die Agentur anrufen und mir das bestätigen lassen, aber geh doch trotzdem schon mal zu meinem Sohn. Weißt du, also das funktioniert ja nicht so ganz. Wie siehst du das?
Ja, aber sie hat doch ihre Referenz.
Nee, der hat es noch nicht mal reingeguckt.
Eben. Auch wird so ein Schlimm, alles gut, ja.
Ja.
Ja, nee, absolut nicht. Ich würde ja auch Damien rufen erstmal, oder? Weißt du, hier, und dann gehen sie alle zusammen ins Zimmer, weißt du, so, dass die Eltern dabei sind und so weiter.
Nee, also das funktioniert nicht. Und dann geht sie dann rein und schließt sogar die Tür hinter sich. Weißt du, du hast doch keine Ahnung, was sie mit ihm macht.
Ja, genau, das ist ja. Ja, die kann auch Fotos machen oder so. Ja, wollen wir nicht drauf eingehen.
Nein, also das kann ja besonders schlimm werden. Ich meine, die kann wieder rauskommen und sagen, oh, der Kleine ist aber ein sehr lieber. Ich gehe meinen Koffer holen. Und dann geht sie zum Auto und fährt weg und dann gehen sie ins Zimmer und der Kleine ist tot. Weißt du, also ganz schlimm gedacht, das wollen wir alle nicht hoffen, ne? Aber ich meine, das macht doch kein Mensch. Das ist doch kein Mensch, deine fremde Frau in deinem Haus und dann zu deinem Kind, ne?
Absolut nicht, ey.
Okay, in Ordnung. Jedenfalls guckt sie den Kleinen an und sie sagt, keine Angst, kleiner Mann, ich bin hier, um dich zu beschützen. Der Kleine guckt halt nur, reagiert da kaum drauf und die Sache ist damit erledigt, ne? Na gut. Ja, in der nächsten Szene ist es so, es scheint jetzt ein paar Tage später zu sein, würde ich sagen. Sie wollen gemeinsam in die Kirche. Ich bin mir nicht sicher, ob es da irgendeinen Anlass für gibt. Es muss wohl irgendein Anlass sein, wo sie hin müssen, ne?
Irgendeine Hochzeit war das, aber ich weiß weder von wem noch was für eine Hochzeit. Also die Baylock sagt dann, ne? Ich glaube nicht, ne, dass ihr fünfjähriger Kind an einer Hochzeit interessiert ist.
Richtig.
Sagen sie auch, nein, das entscheiden wir, bla und so weiter. Ja, so eine Hochzeit war das.
Genau, ja, richtig, du hast recht. Und da will sie ja alles dafür tun, dass er nicht in die Kirche geht, ne? Also, haben sie ihn schon angezogen? Und dann, nein, ich denke, es ist nicht so gut, dass ein kleiner Fünfjähriger mit auf eine Hochzeit kommt. Er sollte vielleicht hier bleiben. Und dann meint sie, das entscheiden wir. Und ich glaube, dann widerspricht sie ihr nochmal, ne? Finden sie wirklich, dass es eine gute Idee ist und bla bla bla. Und dann meint sie, und da hat sie auch recht, ne? Mrs. Baylock, der Kleine ist in 5 Minuten angezogen im Auto. Und ich meine, das ist doch völlig verständlich. Also, da wäre die bei mir schon geflogen in der Situation. Das sag ich dir. Die wäre schon geflogen.
Unglaublich, ey.
Also, es gibt ja diesen Moment, wenn sie ja dann im Auto sind und kommen der Kirche ja immer näher und näher und näher, dann siehst du ja irgendwann dieses Bild, wie der Kleine ja im Vordergrund ist und dann so böse guckt, ne? Während sie sich der Kirche nähern. Das ist natürlich schon ein sehr einprägsames Bild. Aber irgendwie sieht man dem Kleinen aber auch an, dass der eine Rolle spielt. Ne? Ich meine, ist ja völlig klar, der Kleine ist ein Kind, ne? Der ist 5. Was kannst du ja nicht erwarten? Der wird sich jetzt in seinem Erwachsenenalter wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern, an den gesamten Dreh. Und kannst du natürlich nicht erwarten, dass der da eine Top-Rolle spielt. Aber man sieht ihm schon so ein bisschen an, dass er eine Rolle spielt, finde ich. Ich meine, das wird natürlich auch bei so Kindern gemacht mit guck mal böse, guck mal ganz böse. Weißt du, sind sie dann hinter der Kamera? Das ist zum Beispiel am Ende so. Im Audiokommentar gibt es ganz tolle Informationen von Richard Donner. Und ich glaube auch dem Produzenten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und da erzählen sie sehr interessante Dinge. Also da würde ich jedem empfehlen, auch mal einen Blick reinzuwerfen.
Ah, okay, cool. Mehr gerne.
Wenn man dann halt das Englische versteht. Also es ist ja so, dass sie sich der Kirche ja immer weiter nähern und dann merkt ja dann irgendwann auch die Mutter, dass er so komisch schnauft. Und dann sagt sie dann, Damien, Schatz, was hast du denn? Was ist los? Und dann fässt sie ihm ja dann so an den Hals oder auch dann so an die Stirn und so Nacken. Und dann, oh mein Gott, der ist ja ganz heiß. Und dann, Damien, was ist los mit dir? Was hast du? Und dann kommen sie an der Kirche an, die Tür geht auf und auf einmal schreit der Kleine los. Also er macht richtig Theater, er schreit und kratzt und zieht deiner Mutter an den Haaren. Und dann, Damien, werd doch ruhig, Mensch, was ist los? Und dann gucken ja auch ganz entsetzt die anderen Hochzeitsgäste ins Auto und dann sagt er dann ja aber auch zum Fahrer, Fahrer, fahren Sie weiter. Während sie sich dann von der Kirche entfernen, wird der Kleine auch dann wieder ruhiger, ne? Sieht so aus, als waren sie nicht auf der Hochzeit, ne?
Nee, die Hochzeit ist wohl für die ins Wasser gefallen.
Das würde ich auch sagen. Es sei denn, sie haben den Kleinen nach Hause gebracht und sind dann doch alleine hin. Das wäre natürlich dann auch noch eine Möglichkeit gewesen.
Ja, ich glaube nicht.
Okay, naja, in der nächsten Szene, sie sind zu Hause, es ist nachts oder abends und er scheint wohl zu schlafen. Und dann sind sie sich aber auch nicht so ganz sicher, was denn hier los ist, ne? Also, ja, was war denn bloß los mit ihm? Hoffentlich geht's ihm gut, hoffentlich ist er nicht krank. Da fällt doch aber Robert dann auf, dass der Kleine ja irgendwie nie krank war, ne? War der eigentlich jemals erkältet? Hat er jemals Fieber? Ne, sowas. Das wird ihm doch komisch.
Ja, aber ganz ehrlich, das fällt ihm erst jetzt auf. Ich meine, Kinder schleppen doch ständig vom Kindergarten oder von draußen irgendwelche Krankheiten rein.
Das stimmt.
Ganz ehrlich.
Das stimmt. Ja. Ja gut, er denkt jetzt halt zum ersten Mal so drüber nach, weil sie jetzt ja darüber reden, ob es ihm vielleicht nicht gut geht. Ne?
Aber dann haben sie ihn wohl auch nie impfen lassen, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da hat auch nie jemand drüber nachgedacht. Okay. Es kommt dieser Moment und da sage ich dir ganz ehrlich, also die wird so im Taxi sitzen. Also seine Frau geht ja dann ins Bett und er kommt gleich nach und er läuft ja dann noch durchs Haus und als er dann oben im Flur ankommt, wird er plötzlich erschrocken von einem ganz miesen Hundegeknurre. Dann sieht er ja dann diesen Hund dort im Flur vor Damiens Tür, so richtig böse, knurrt ihm das Tier an. Und dann kommt Miss Baylock und sagt, bist du wohl ruhig? Und dann meint er dann so, Miss Baylock, wo kommt dieser Hund her? Und dann sagt sie, oh, der ist draußen rumgelaufen. Ich dachte, ein Wachhund wäre doch eine schöne Sache hier im Haus. Irgendwie so, ne?
Ich lese auch immer irgendwelche Hunde auf, ohne mit dem Tierarzt gewesen zu sein. Und nicht wissen, ob er tollwütig ist. Das macht man halt so, weißt du? Und besonders für einen kleinen Hund, kein Problem.
Ja, absolut kein Problem. Also hier ist es so, ich meine, ich kann absolut nachvollziehen, wie er hier drauf ist. Aber ich wäre an seiner Stelle noch mehr draufer. Tolles Deutsch, ne?
Noch drauf, ja.
Weil er sagt zu ihm, Miss Baylock, ob und wann wir einen Wachhund brauchen, entscheide ich und nicht sie. Ne? Und dann morgen rufen sie den, keine Ahnung, Tierheim an, Tierschutzbund, was auch immer, und lassen diesen Hund abholen. Und dann meint sie doch dann, Damien hat sich bereits sehr an den Hund gewöhnt. Und dann meint er wieder, die lassen das Tier morgen abholen. Also, ne, ist doch ganz ehrlich, raus mit dir, was die sich einfallen lässt, ne?
Das ist ein Missstück, oder?
Aber hallo, was ich nur nicht nachvollziehen kann, ist dann dieser Punkt, dass sie dann mit dem Hund ins Zimmer geht, wo Damien ja schläft drin, und sagt, komm, mein Junge. Gut, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Miss Baylock hat ja tatsächlich ihr Schlafzimmer angrenzend an Damiens Zimmer. Das heißt also, ne, hast du es gesehen? Ja, bestimmt, ne?
Ja.
Das heißt, wenn sie ihr Zimmer verlässt, muss sie erst in Damiens Zimmer rein. Es sei denn, es gibt noch eine Tür, die wir nicht kennen. Aber das ist auch ein Ding, oder? Dass diese fremde Frau sogar bei dem Kind pennt? Oh, da bin ich auch, ich werd wahnsinnig.
Kommen wir langsam in Gedanken auf den anderen Film jetzt, Big No Evil, wo das Ehepaar auch so völlig eierlos ist. Fällt mir jetzt nur mal so ein bisschen als Vergleich ein, weißt du? Weil die macht auch, was sie will, genau wie die anderen beiden auch gemacht haben, was sie wollen. Und die beiden sind einfach nur ständig so, ja, da hab ich gerade so ein Flashback, weil ich den auch deinen Podcast gehört habe und den Film gesehen habe. Da komme ich gerade so ein bisschen drauf. Aber ja. Gut, das Thema werden.
Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Na gut, also ich hätte zu ihr noch gesagt, dass der Hund jetzt sofort rauskommt. Aus dem Haus. Ne? Nicht in ihrem Zimmer, nicht im Zimmer vom Kleinen sowieso, nicht auch nicht im Flur, raus. Okay, in Ordnung. Gut, ja, jedenfalls ist es so, dass er ja dann noch zum Kleinen geht und tut ihm dann ja noch kurz dann gucken, ob es ihm gut geht und ist aber alles in Ordnung, der schläft selig und Miss Baylock verschwindet mit dem Hund in ihrem Zimmer, was ja wie gesagt angrenzt. Ja, in der nächsten Szene entscheiden sich dann Catherine und auch der Kleine, in den Zoo zu fahren. Und als sie dann dort ankommen, ist es ja dann so, dass sie dann halt Eis essen. Und währenddessen guckt dann Damien sich die Giraffen an. Und die werden plötzlich auf einmal ganz erschrocken verjagt von einer unsichtbaren Macht. Also die sind irgendwie von Damien nicht so begeistert. Und das kriegt Catherine auch mit. Die ist so ein bisschen verwundert, ne? Warum die Giraffen plötzlich Reis ausnehmen, so völlig ohne jeden Grund. Hier hat es in Wirklichkeit übrigens einen Schuss gegeben, dass die Tiere halt natürlich erschreckt hat, ja, beim Dreh, den wir selbstverständlich nicht hören. Aber das war ja klar, ne? Dass man so, nur so erschreckst du halt Giraffen weg, ne?
Ja, von selber laufen die nicht. Ich glaube nicht, dass du die dressieren kannst irgendwie.
Das bezweifle ich auch sehr stark, ja. Ja, und dann kommen sie irgendwann bei den Pavianen an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sind Paviane nicht mitunter die schlimmsten Tiere der Welt.
Ja. Oh ja. Paviane sind ungefähr genauso gefährlich wie Tiger.
Aber Tiger sind wenigstens schön anzusehen, ne?
Ja, das stimmt. Paviane sind dazu noch furchtbar hässlich.
Ja, und die sind aber auch furchtbar schamlos noch dazu. Die haben ja, ich meine, gut, das sind Tiere, ne? Welche Tiere sind das schon? Aber die sind ja so völlig, völlig ohne jede Scham und das auch noch so völlig offensichtlich in Zoos. Ich war mal im Zoo gewesen vor einigen Jahren und da war so ein riesen Pavian-Gehege. Und weißt du, die sind ja so absolut ohne Skrupel. Also das ist mit Sicherheit 80 Paviane auf einen Haufen, würde ich mal sagen, dort, auf die man so runtergeguckt hat. Das war so ein Gehege, das nach unten ging. Und dann siehst du, weißt du, die sich gegenseitig am Schwanz, also ich rede jetzt vom Pimmel, ja, sie spielen sich gegenseitig am Pimmel rum und haben aber auch alle einen stehen. Das kommt dann auch noch dazu. Und dann bepissen sie sich auch noch. Das habe ich auch gesehen, dass der eine dem anderen auf den Kopf pisst, während der andere, was er eigentlich frisst. Und dann waren andere auch oben noch am Vögeln. Das kann doch nicht wahr sein. Da stehen Kinder und gucken zu.
Das sieht aus wie so eine völlig kranke Kommune, weißt du, von irgendwelchen kranken Hippies oder so.
Ja.
Weißt du, ohne Scham machen. Das ist so, ja, Pavian. Wir haben ja hier am Tierpark hier in Hamburg auch ein Pavian, also ein Affenberg. Das sind auch Pavian. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau das.
Furchtbar, oder? Also diese Tiere, die sind wirklich ganz schlimm. Also ich kann die wirklich nicht leiden. Naja gut, jedenfalls ist es so, dass sie ja dann mit dem Auto durch diese Paviane fahren, also es ist ein offenes Gehege, dürfen natürlich nicht das Auto verlassen, weil Paviane halt auch gefährlich sind. Und Damien guckt ja dann raus und das gefällt den Pavian nicht. Also die sind dann irgendwie auch ganz wie die Giraffen eben erschrocken von ihm und greifen aber an. Ne, also die mögen ihn überhaupt nicht. Und dann ist es ja dann so weit, dass dann Damien ganz erschrocken zu seiner Mutter auf dem Schoß und die Pavian so richtig aggressiv auf dem Dach, auf der Motorhaube, knallen auch gegen die Seiten und schreien und sowas auch immer. Die Alte, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ja aber auch wirklich Zeit, einfach aufs Gaspedal zu treten. Ne? Meine Güte, fahr doch los. Ich meine, gut, ja. Das ist natürlich jetzt für diese Szene nur gemacht, aber die lässt sich schon arg viel Zeit, weiterzufahren. Ne?
Das stimmt. Da denkst du auch, wie viele Paviane sollen denn noch kommen? Und vor allem, die sind ja auch furchtbar schwer. Also so ausgewachsen. So, und wenn die schon nicht nett durch die Scheiben kommen, dann können die dein Auto auseinandernehmen. Von außen zumindest, weißt du?
Genau.
Ich glaub, im Remake waren das Gorillas. Kann das sein im Zoo? Ich glaube, das waren Gorillas.
Ach ja, waren das keine Paviane da?
Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich denke das. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da wollte sogar der Obergorilla durch die Scheibe da.
Okay.
Dem angreifen. Ich bin mir sicher. Ich glaube, bei
YouTube. Okay, ist ja auch nicht so wild. Okay, in der nächsten Szene ist es so, dass sie im Bett liegt und er kommt ja dann auch zu ihr ins Bett. Und ist dir mal aufgefallen, dass das Bild, was er von seiner Frau auf dem Nachttisch stehen hat, in unsere Richtung gedreht ist, also in die Richtung der Kamera? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du hast doch nicht ein Bild auf dem Nachttisch stehen von jemandem und drehst es aber in Richtung Fenster. Ich meine, du willst es doch sehen, oder? Also es macht gar keinen Sinn, wie das war so richtig gestaged. Musst du mal drauf achten, das passt gar nicht.
Geil.
Hast du das gesehen schon?
Ja, aber wahrscheinlich nicht registriert. Ich habe mich wahrscheinlich mehr auf die Dialoge da konzentriert, aber ich muss das sehen. Ich werde das auf jeden Fall beim morgen mal nachholen und mich kaputt lachen.
Normale Menschen, weißt du, gucken die Filme auch genauso wie du. Ne? Ich gucke sie halt auf eine andere Weise und da fällt mir halt sowas auf. Ne?
Ja, klar.
Also sie sagt dann zu ihm, meinst du, mit Damien ist alles in Ordnung? Weil es wundert sie ja jetzt schon. Ne? Also irgendwie sind die Giraffen sind weggerannt vor ihm. Die Paviane drehen durch wegen ihm. Und irgendwie wurmt sie das so. Und jetzt sagt sie auch zu ihm, meinst du, dass alles mit Damien in Ordnung ist? Woraufhin er meint, ja, der ist doch ein kleiner Junge. Was soll denn mit ihm nicht stimmen, Mensch? Und dann ist es so, dass sie meint, sie möchte gerne wieder zu einem Psychiater. Sie hat Ängste. Und sie möchte gerne mit jemandem drüber reden, woraufhin er meint, selbstverständlich, wenn du das gerne möchtest, dann darfst du das natürlich auch gerne. Ja, und dann ist das dann auch erstmal damit erledigt. Bei der nächsten Szene ist es so, dass sie dann bei einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist, es wird nicht Football mit Sicherheit nicht sein, ne? Rugby? Irgendwas Britisches?
Ja, Rugby.
Okay. Da muss er dann wahrscheinlich, hatte so einen Außentermin, ne, muss da wahrscheinlich dann da für die Presse mit dabei stehen und applaudieren und so. Und dann ist dann aber auch Father Brennan auf einmal dort und nimmt ihn an der Schulter und sagt, morgen 1:30 Bishops Park, ihre Frau ist in Gefahr, wenn sie nicht kommen. So, und dann verschwindet er auch schon wieder. Und er ist natürlich, was ist da bloß los mit diesem Typen? Und dann siehst du halt, wie denn der Father Brennan dann halt verschwindet. Der läuft dann halt weg. Und er macht sich natürlich schon seine Gedanken, ne? Also irgendwas muss ja dran sein. Und er will natürlich wissen, was ist. Naja, dann ist ja dann halt wieder der Fotograf Jennings dabei und der macht ja dann erneut ein Bild von Father Brennan, ruft ja dann, Father Brennan, er dreht sich zu ihm, macht ein Bild, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon immer ein Problem damit gehabt, Leute einfach ohne ihr Wissen zu fotografieren oder zu filmen. Oder was heißt ohne ihr Wissen, also wenn sie es auch sehen, ne? Das meine ich dazu, mein Vater hatte damit immer keine Probleme. Wenn wir im Urlaub waren und da war jemand, der hat geangelt, der hat den ohne Probleme gefilmt. Und Bilder gemacht früher. Und ich habe mir immer gedacht gehabt, lass das doch sein, du weißt doch gar nicht, ob der das will. Ne? Und ich sollte immer Filmaufnahmen machen früher, weißt du, von unseren Urlauben. Und hat er immer gesagt, film doch mal da, hat er gemeint. Und ich habe mir immer gesagt gehabt, ich kann doch nicht den einfach filmen, Mensch, vielleicht will er das ja gar nicht. Ne? Gab es immer Diskussionen früher.
Nee, das würde ich aber safe auch nicht machen.
Nee, das machst du auch nicht.
Nee, das ist Privatsphäre. Ja, am Ende dreht er durch oder zeigt er an oder was weiß
ich. Ja, genau. Weiß nie, wie die reagieren, ja. Naja gut, jedenfalls macht er hier dann von dem Father Brennan ein Foto und wir sehen in der nächsten Szene erneut, dass er dieses Bild dann entwickelt und er sieht auch wieder diesen Balken, diesen schwarzen Strich, der durch seinen Körper zu Schein gehend oder der an ihm dran ist. Und das kann er sich ja jetzt bei einem zweiten Foto erst recht nicht erklären. Was zum Teufel, ja? Wo kommt das denn bitteschön her? Und dann haben wir Szenenwechsel. Es ist der nächste Tag. Es ist höchstwahrscheinlich auch 2:30 und es ist Bishop's Park, wo auch immer das ist. Es wird wahrscheinlich irgendwo in London sein, denke ich. Und da läuft er jetzt natürlich auf und ab und sucht dann Father Brennan. Und der sitzt auf der Bank und wartet auf ihn. So. Ja, Robert steht da und sagt, ich bin hier, sagen Sie mir, was Sie sagen möchten. Und auch hier, ich kann mich da nur aufregen, warum redet er nicht endlich normal? Anstatt jetzt einfach zu erzählen, was Sache ist, wird jetzt ein Gedicht aufgesagt, das wir jetzt unmöglich wiedergeben können hier, aber mit Sicherheit irgendetwas aus der Bibel, wo er doch damit rechnen muss, dass der sofort wieder umdreht und geht.
Ja. Naja, er denkt ja langsam, der Typ hat total einen an der Waffel. Und
ja, er tut ja auch alles dafür.
Das ist es ja, ja. Und jetzt wäre schon der gute Moment, eine einstweilige Verfügung einzuleiten.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja, was weiß ich, wenn du zweimal begegnet, zweimal irgendeinen wirren Kram redest, wer weiß, was du beim dritten Mal machst. Also ganz ehrlich, weißt du. Ja, ist so, ey. Ich hätte einstweilige Verfügung einleitet erstmal. Jetzt erzählt er ihm da was von.
Als er dann fertig ist mit seinem Gedicht, sagt ja dann auch er, sie sagt, meine Frau ist in Gefahr und ich möchte jetzt wissen, wie sie darauf kommen und was sie wollen. Und daraufhin meint er ja dann einfach nur, er soll in eine Stadt fahren namens Jazreel oder Jazreel, so zumindest wird das geschrieben. Und da soll er dann mit den irgendwo hingehen und soll er mit dem Herrn Bugenhagen sprechen. Nur er weiß, wie das Kind sterben muss. Ne? Oh. Und und dann kommen dann noch so ein paar Dinge dazwischen mit Lamm und Lämmer und was auch immer, irgendein Gerede. Und dann kann denn der Robert das auch nicht mehr hören. Ne? Und dann kommt dann so dieser Moment, dass er sagte, sie haben gemeint, dass meine Frau in Gefahr ist. Sorry, das sagt er hier jetzt erst. Und dann meint der Brennan einfach nur, sie ist schwanger. Und dann, das ist Unsinn, ne? Das ist Unsinn, meine Frau ist nicht schwanger. Daraufhin meint er wird die Geburt nicht zulassen. Er wird es umbringen, solange es noch im Mutterleib ist. So, was reden sie denn da? Und dann meint er dann, und das sagt er jetzt das erste Mal, sagt er jetzt wirklich was Sinnvolles. Ihr Sohn, Mr. Thorne, ist der Sohn des Teufels. Endlich mal was gesagt, auch wenn er das jetzt nicht durch die Blume gesagt hat. Ne? Ich würde das, glaube ich, ein bisschen schöner verpacken, glaube ich. Ne? Aber er sagt dann zu ihm, er wird erst das Kind umbringen, dann wird er ihre Frau umbringen. Und wenn er sicher ist, dass er alles erben wird, dann wird er auch sie umbringen. Ne? Ja. Und daraufhin meint er ja dann auch zu ihm, sie sind wahnsinnig, sie sind wahnsinnig. Und dann meint er ja dann wieder, gehen sie nach oder zu Megiddo, ja, da soll er halt, wie gesagt, zu dieser Stadt Jazreel gehen und da dann Bogenhagen treffen. Ne, er weiß, was zu tun ist. Und daraufhin sagt Thorne ja dann nur so, ich habe ihnen zugehört und jetzt will ich, dass sie mir zuhören. Ich will sie nie wiedersehen. Ja, womit er ja auch recht hat, würde ich auch sagen.
Ja. Endlich mal setzt er sich auch mal durch, ne?
Ja. Und meint er noch daraufhin, wir sehen uns in der Hölle, Mr. Thorne. Auch toll, ne?
Ja, danke.
Danke, danke dafür, ja. Genau.
Ja, dann bis später, ne?
Ja, genau, richtig. Ja, und dann kommt dieser Moment, dass Thorne verschwindet und urplötzlich ist das Wetter ziemlich beschissen. Also das wird richtig krass. Also innerhalb von wenigen Momenten zieht das zu und es weht ein ganz harter und heftiger Wind. Und Brennan kann praktisch dann nur irgendwie fliehen vor diesem Wetter. Aber das ist ja überall, also er kommt ja gar nicht weg. Und dann ist es ja sogar so weit, dass ein Blitz neben ihm im Baum einschlägt. Und dann kann er nichts anderes machen, als zur nächstgelegenen Kirche rennen. Da muss er dann sogar über den Zaun klettern, weil er sich halt denkt, eine Kirche ist halt natürlich Sicherheit, so um den Dreh. Und als er dann dort auf dem Grundstück rumrennt, ist es halt aber immer noch total stürmisch, logischerweise. Er kann die Kirche auch nicht betreten, weil die Tür zu ist und kommt da nicht rein. Naja, und als er dann halt irgendwann dem Kirchturm hochguckt, trifft plötzlich ein Blitz den, ist das so eine Art Antenne, ne? Was ist das eigentlich, was da fällt?
Ich glaube, das ist ein Blitzableiter sogar.
Das könnte stimmen, ja, vielleicht. Jedenfalls schlägt der Blitz dort ein, diese große, große Stange löst sich und fällt auf ihn herab und er schreit natürlich, anstatt zur Seite zu springen, schreit er nur und wird dann halt auch komplett durchbohrt und aufgespießt und steht dann sogar dann dort. Na, das ist ziemlich, ja, das ist ja ziemlich dumm gelaufen für ihn, kann man sagen, ne?
Ja, eigentlich ja. Aber, naja, zumindest ist da noch vorher alles losgeworden, endlich, ne? Und dann, warum, da frage ich mich auch mal, warum hat sie nicht schon früher erwischt? Wenn die bösen Mächte ihn umbringen wollen, dann warte ich doch nicht darauf, ne, dass er die Informationen an Robert Thorne gibt, ihr Sohn. Ist der Sohn des Teufels. Da hätte ich aber schon mal eher reagiert.
Das stimmt. Vielleicht hat er vorher noch es noch nicht ausgesprochen. Jetzt hat er es ausgesprochen und jetzt kriegt er Haue.
Ja, genau.
Könnte man so sagen, ne?
Erst denken, dann sprechen.
Ja, richtig. Genau. Übrigens, ganz interessante, aber bittere Geschichte. Gregory Peck hat diese Rolle übrigens als tortured father, also als Vater, dem es halt wirklich, der sich praktisch gequält fühlt, also der praktisch gefoltert ist im Inneren, so muss man das jetzt übersetzen, hat eigentlich die Rolle angenommen, weil er selber sogar auch wirklich echt große Schwierigkeiten hatte, denn sein Sohn hat sich nur ein Jahr vor den Dreharbeiten des Films umgebracht. Und er war nicht dabei, er hat irgendwie nicht mitbekommen, dass sein Sohn so Probleme hatte und das hat ihn natürlich fertig gemacht und ja, deswegen hat er die Rolle hier übernommen, um halt irgendwie, keine Ahnung, wie man das erklären kann, aber das ist zumindest das, was ich gelesen habe, dass er praktisch die Rolle angenommen hat, um so ein bisschen den Tod, den Selbstmord seines Sohnes zu verarbeiten. Krass, ne?
Das ist heftig, ja.
Das ist eine heftige Geschichte, ja.
Therapie halt, aber wie auch immer er sich da jetzt reindenkt, gerade in den Film, also das finde ich jetzt schon ein bisschen weird.
Ja.
Das soll nicht respektlos klingen, aber ich finde das so ein bisschen, gerade in die Rolle, da hätte ich aber, weiß ich nicht, irgendeinen Familienfilm gespielt oder so, weißt du, so mit Weihnachten und alles schön vielleicht oder, ja gut. Also ist nur meine Ansicht, aber die Geschichte ist echt traurig. Ey. Sowas
das ist bitter, ja. Der Kleine, der Damien spielt, ist eigentlich blond gewesen damals und als dann Richard Donner sich die ganzen Kinder angeguckt hat, da hat er gesagt gehabt, die Kinder sollen ihn angreifen, so wie es gerade in der Szene im Auto war. Und der Kleine ist tatsächlich der Einzige, der Richard Donner sogar in die Nüsse gekickt hat. Und das hat Richard Donner dazu gebracht, dem Kleinen die Rolle zu geben. Hat halt gesagt, Haare bitte schwarz färben und direkt am Set so um den Dreh.
Nein.
Das sind so Geschichten, ne? Die sind perfekt. Na gut, okay. Also es ist so, Father Brennan ist damit Geschichte. In der nächsten Szene sind wir im Billardzimmer und der Kleine ist am Billardtisch zugange mit den Kugeln und er nervt auch wirklich, das muss ich schon sagen. Also mit seinem Ja, 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 das nervt tierisch. Na, es ist ja dann so, dass sie ja dann Mrs. Baylock ruft, würden sie ihn Kleinen bitte hier rausbringen. Und dann kommt aber dann halt er nach Hause und sagt, was denn los, Schatz, er spielt doch nur. Und dann kommt dann Miss Baylock dann auch rein und ja, ist ganz entsetzt, ne? Ja, gut, okay, dann hole ich ihn eben. Und dann nimmt sie den Kleinen an der Hand und geht mit ihm ja dann auch dann raus. Aber sie bleiben noch mal kurz stehen und der Kleine guckt sie auch noch mal so an, ne? So durchdringend, ne? Klar, wie schon gesagt, es ist ein kleines Kind, das hier versucht, böse zu spielen. Ich sehe das, aber es ist trotzdem interessant, wenn man darüber hinweggucken kann, ne? Also der Kleine merkt, beziehungsweise der Sohn des Teufels merkt, dass irgendwie sie gefährlich werden könnte, sagen wir mal so, ne?
Oder sie spürt die Präsenz und ist jetzt nicht mehr so, ja, kein Schenk, Damien, keine Liebe mehr, weil...
Genau.
Zumindest Schutz, Liebe, sie distanziert sich immer mehr von ihm.
Ja, richtig, genau. Übrigens, Mrs. Baylock, die hier ja von Billy Whitelaw gespielt wird, sollte ursprünglich eine wirklich ganz liebe und warme, herzige, irische Nanny darstellen. Also die sollte natürlich schon böse in Anführungsstrichen sein, aber man sollte das nicht schon spüren, so wie wir das jetzt hier tun. Ne, sie sollte praktisch wirklich lieb sein und erst dann böse werden, was uns alle geschockt hätte. Aber die Schauspielerin Billy Whitelaw hat sie dann aber bei den ersten Tests dann so gespielt, wie wir es jetzt sehen. Also zwielichtig, ne? Also dämonisch, irgendwie diabolisch, wie du gerade gesagt hast. Also wirklich eine Frau, die man eigentlich, der man nicht über den Weg trauen würde. Und die haben sich dann dazu entschieden, sie dann auch so beizubehalten im Film und nicht jetzt erst als wirklich liebevoll darzustellen und am Ende des Films dann erst als böse, ne?
Ja, also doch nicht Mary Poppins aus der Hölle oder was?
Ja, genau. Jedenfalls steht sie ja dann auf, die Catherine, und sagt ihr dann, Robert, ich kann nicht und irgendwie will ich auch nicht und ich will nicht noch ein Kind, meint sie dann auf einmal und sagt, ja klar, müssen wir ja auch nicht. Und dann meint sie, dann bist du mit einer Abtreibung einverstanden. Das ist auch eine tolle Art und Weise zu sagen, dass man ein Kind erwartet, ne? Wenn man sagt, bist du mit einer Abtreibung einverstanden? Man könnte ja vielleicht erstmal anders anfangen, ne?
Ja, so ein bisschen umschreiben, argumentieren.
Einfach so sagen, bist du mit einer Abtreibung einverstanden? Anstatt überhaupt erstmal zu erwähnen, dass man schwanger ist. So um den Dreh, ja, das weiß er ja dann, ne? Keine Zeit verschwenden.
Oh Gott, ja, stimmt. Wow.
Naja, es ist ja dann so, dass sie das ja dann danach sagt und das ist für ihn ja aber eigentlich ein Kick in den Arsch, weil, ich meine, Father Brennan, der ja wirklich fremd ist, wusste das ja. Wie kann er das gewusst haben? Ne, das ist unmöglich.
Da ist auch kein versteckter Hinweis irgendwie oder was, oder dass er irgendwie übersinnlich wäre, er war ja auch nur ein Mensch.
Richtig, genau. Okay, in Ordnung. Naja, jedenfalls ist es so, dass, und das fand ich schon ein bisschen verwirrend, weil ich habe eigentlich immer gedacht, dass also praktisch der Robert hier gerade erst jetzt aus dem Park gekommen ist, weißt du? Also so um den Dreh, er ist jetzt wieder nach Hause gefahren und kommt jetzt hier an und jetzt auf einmal kriegt er einen Anruf, so um den Dreh, er soll mal in die Zeitung gucken und da sieht man plötzlich das Bild des toten Father Brennan aufgespießt auf diesem Friedhof dort. Also das heißt, das muss ja jetzt schon mindestens einen Tag später sein und nicht jetzt direkt angrenzend, ne? Also das fand ich immer ein bisschen strange erzählt.
Ja, aber muss man echt das Bild abbilden? Ich meine, so, das gucken ja auch Kinder mal auf die Zeitung, ne?
Genau, mal ganz meiner Meinung, das würde man eigentlich nicht abdrucken, sowas, ne? In der nächsten Szene ist er bei ihrem Psychologen. Also wir haben nie gesehen, dass sie überhaupt mal beim Psychologen zwischenzeitlich war, ne? Das war eben gerade nur mal angesprochen, aber jetzt war sie halt schon mehrfach dort. Dann ist so dieser Moment und da muss ich halt sagen, das passt für mich nicht, also Kultfilm hin oder her, aber das funktioniert gar nicht für mich. Der Psychologe sagt zu ihm, sie bildet sich ein, dass ihr Sohn nicht ihr Kind ist und dass er böse ist. Und daraufhin sagt er, böse? Wie meinen Sie das? sollte er nicht eher darauf reagieren, irgendein Anzeichen zeigen, dass sie der Meinung ist, dass das nicht ihr Kind ist? Dem müsste doch alles aus dem Gesicht fallen, der müsste doch lang hinschlagen, oder nicht? Da kommt überhaupt gar keine Reaktion drauf.
Ja, weil, wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, sein dreckiges Geheimnis kommt langsam ans Licht. Und da hast du recht, das ist ein völlig emotionslos.
Absolut, ne? Absolut.
Das passt überhaupt nicht. Normalerweise müsste man sagen, ich muss mal kurz auf Klo und da sich da übergeben oder so.
Ja, weißt richtig, du, so. Genau.
Scheiße, was denn jetzt? Weißt du, ich bin völlig allein und so. Was mache ich jetzt? Er tut mal so überzeugt auf ahnungslos, weißt du, so. Als ob der Anfang nie existiert hat, irgendwie so.
Ja.
Ganz komisch.
Ja, richtig, genau. So ist es. Naja, es ist ja dann so, dass er dann auch meint, dass ihm gesagt wurde, dass die Schwangerschaft abgebrochen werden soll. Da meint er natürlich das mit Father Brennan, diese Information. Und er wird auf jeden Fall alles dafür tun, dass dem nicht so ist. Also, dass das nicht passiert. Und dann rast er auch nach Hause. Naja, und dann haben wir ja diesen Moment, dass der Kleine ja dann auf seinem Dreirad unterwegs ist. Und Miss Baylock schaut ihm ja die ganze Zeit dann so zu. Und als dann die Catherine meint, eine Pflanze gießen zu müssen, oder zumindest irgendwelche Blüten wegzumachen oder so, steht sie auf einem Hocker und ist aber praktisch natürlich direkt neben der Balustrade, wo es halt wirklich ordentlich runtergeht. Also ist da nur ein Stock, aber es sind dann schon mit Sicherheit dann 5-6 Meter, ne? Ist das schon ordentlich hoch. Naja, und was der Kleine dann macht, der nimmt dann plötzlich die Fahrt nach draußen in den Flur. Ich glaube, Miss Baylock macht auch die Tür sogar auf, ne? Die öffnet ihm die Tür, damit er jetzt rausfahren kann. Und er fährt dann direkt schnurstracks auf sie zu. Eigentlich müsste Catherine das mitkriegen. Ich meine, sie hört ihn ja angefahren kommen. Aber sie geht natürlich auch nicht davon aus, dass er sie andotzt, ne? Naja, jedenfalls verliert sie das Gleichgewicht und stürzt runter und konnte sich aber dann noch am Geländer festhalten und baumelt da und sagt dann, Damien, hilf mir oder wie auch immer. Und dann rutscht sie langsam ab und fällt zu Boden. Und weißt du, wie sie den Sturz von ihr gedreht haben?
Nee.
Okay, das ist etwas, da müssen alle mal ganz genau aufpassen, wenn ihr das seht. Das ist ein Effekt, den haben sie auch in Jeepers Creepers gemacht, wahrscheinlich aufgrund von Das Omen. Und zwar fällt, das ist schwer zu beschreiben, das, was wir hier sehen als Boden, also Teppich, Pflanze, der Goldfisch, der mit runtergestürzt ist, das Glas, Wasser, das ist kein Boden, das ist Wand, das klebt alles an der Wand. Und die Darstellerin, die Frau, die ist in Wirklichkeit auf einer Art sich drehbarem Brett. Und wenn sie fällt, rollt sie in Wirklichkeit mit diesem Brett auf die Wand zu, dass sie gleichzeitig dreht. Und bevor sie dann an der Wand ankommt, schneiden sie zu einem anderen Bild, wo sie wirklich dann mit dem Gesicht auf einem Boden ankommt. Aber wenn du dann siehst, wie sie da liegt, auf dem Boden, steht sie eigentlich dran. Deswegen siehst du nicht ihre Füße.
Ah, Simon. Simon, ja. Perfekt eigentlich, ne?
Es ist ein sehr guter Effekt. Allerdings funktioniert es, wenn du genau hinguckst, nicht, weil ihre Haare nämlich anders hängen müssten, eigentlich. Also während sie fällt. Und du siehst auch, dass die Pflanze nach unten baumelt. Also die baumelt herunter, weil es ja in Wirklichkeit an die Wand gehängt wurde. Also, das ist wirklich toll, ne? Das ist ein ganz toller Effekt. Und das haben die toll gemacht. So hat, wo ist es bei Jeepers Creepers auch gedreht worden, wenn er durch das Rohr reinfällt, dann siehst du ja auch, wie er dann sich dem Boden nähert und in Wirklichkeit rollt er auch an eine Wand.
Gut gelöst.
Das ist richtig. Okay, in der nächsten Szene ist es so, dass er am Krankenhaus ankommt bei ihr. Sie hat sich dann wohl den Arm gebrochen und aber sonst geht es ihr gut. Und daraufhin meint er dann so, dass sie schwanger ist und dann meint der Doktor, nein. Und dann sagt er, glaube ich, auch schon gar nicht mehr. Ne? Einfach nur nein, weil damit schon gesagt wird, sie ist nicht mehr schwanger. Hat das Kind halt durch diesen Sturz jetzt wohl verloren. Ne? Und das kann er ja auch nicht glauben, weil es ja dann wieder eigentlich mit dem übereinstimmt, was Brennan ihm gesagt hat. Ja, und als er dann bei seiner Frau ja dann ankommt, dann macht sie die Augen auf und sagt, bitte Schatz, lass nicht zu, dass er mich umbringt. Er wird mich umbringen. Mal ganz ehrlich, wie lange will man denn den Tatsachen, den Rücken kehren, oder? Auf der anderen Seite ist es auch ein Fünfjähriger, ne? Ich meine, man muss ja schon auch mit gesundem Menschenverstand rangehen, da muss man halt auch, ne? Man muss halt 2 und 2 mehrfach zusammenzählen hier an seiner Stelle. Er kommt zu Hause an, seine Frau ist natürlich, wie gesagt, im Krankenhaus, und dann geht er zum Kleinen und will dann halt mal gucken, ob es ihm gut geht. Und dann ist es aber so, dass Miss Baylock schläft im Nebenraum, und dann will er gerade zum Kleinen gehen, als plötzlich der Hund wieder da ist und der knurrt. Natürlich ist er geängstigt, und dann klingelt auch das Telefon, und dann verlässt er den Raum lieber und kann es kaum fassen. Ne? Und kaum ist er draußen, legt sich der Hund wieder schlafen. Ne?
Er hat jetzt auch nicht mehr die Vaterrolle. Weißt du, was ich meine? Er wird jetzt auch schon quasi verstoßen, so abgestoßen, weiß ich, wo jetzt immer mehr der Kult da aufbaut um Damien.
Ja, richtig, genau.
So ungefähr meine ich das, weißt du?
Ja, ja. Ja gut, er geht dann ans Telefon, und dann ist dann Jennings dran, und er sagt dann zu ihm, vielleicht erinnern Sie sich an mich, ich bin der Fotograf von neulich, und dann, ja, ich weiß Bescheid, kommen Sie doch mal bitte zu mir, ich muss Ihnen was zeigen, es betrifft Sie und Ihre Familie. Ja, und dann haben wir dann auch schon die nächste Szene, ist er bei ihm im Labor, und dann zeigt er ihm die Bilder, also das erstmal von der Nanny mit diesem Strich um ihren Hals herum, was ja praktisch diese Schlinge um ihren Hals bildet, und dann auch diesen Strich um den Father Brennan herum, also wo er meint, er dachte, dass das erst ein Fehler im Objektiv ist, aber eigentlich ist es eher nicht so. Es ist ja so, dass Jennings ja dann aber auch tatsächlich Zutritt zu Father Brennans Bude bekommen hat. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? Also das habe ich ja auch nicht eine Sekunde geglaubt, weil er nimmt ihn ja dann mit, um dann sich ja dann mal umgucken zu können in dem Zimmer, wo Brennan gewohnt hat. Und das ist hier, da haben wir auch eine Parallele zu End of Days. Das ist natürlich klar später erschienen, dass Father Brennan gelebt hat wie so ein völlig wahnsinniger, fanatischer Typ. Also er hat sein Zimmer, was er gemietet hat, komplett mit Bibelseiten zugekleistert, also tapeziert. Überall Kruzifixe, selbst die Fenster hat er zugeklebt. Und er hat auch ein Tagebücher liegen da von ihm, in denen Jennings dann auch rumguckt. Und er hat halt ganz, ganz viele Bilder, also Zeitungsausschnitte von Robert und seiner Familie überall rumliegen, ne?
Ja.
Wo er seine Termine hatte. Er hat ein Buch über sein Leben geführt, kann man so sagen. Ich meine, das ist ja auch verständlich, er hat ihn ja auch beobachtet, logischerweise, ne? Weil er ja auch weiß, wessen Vater er ist, ne?
Ja, er hat ja auch das ganze Zimmer mit Bibelseiten voll und so weiter und Kruzifixen, und da ist ja ein Loch, was zur Kirche zeigt.
Ja, genau, richtig. Das ist das Einzige, was dann raus, ja. Ja, und dann gibt es natürlich so ein paar kleine Gespräche dazwischen. Das hat dann irgendwie einen Komet beinhaltet das dann. Und dann gibt es dann halt auch ganz viele verschiedene Ansätze mit dem 6. Juni zum Beispiel, vor 5 Jahren und die Geburt ihres Sohnes und so. Da können wir aber nicht jetzt wirklich so hundertprozentig drauf eingehen. Das muss man gucken, weil das relativ komplex ist natürlich, ne?
Ganz genau.
Ja, und lustig übrigens auch, wollte ich noch kurz erwähnen, bevor ich es vergesse, das größte Problem beim Dreh mit dem Hund, den Miss Baylock hier angeschleppt hat, ist übrigens gewesen, dass dieser Hund total süß war. Der wollte immer nur spielen und schlecken und hat schön gehechelt, der hat regelrecht gelächelt, ja. Er musste halt aber immer so böse wirken, aber es war so schwierig, weil der halt einfach so süß war eigentlich.
Aber wie haben sie den dann zum Knurren gebracht, ich meine?
Vielleicht knurrt er gar nicht. Vielleicht ist das einfach reingemacht worden von einem anderen Hund. Du kannst ja auch Tonfetzen von einem anderen Tier nehmen.
Das ergibt Sinn, ja.
Na gut. Naja, jedenfalls ist es so, dass sich ja dann der Robert dann ja auch wegdreht und sagt, das ist mein Problem, ich werde mich darum kümmern müssen. Und dann meint ja dann der Jennings dann aber auch, nee, das ist aber auch mein Problem. Als ich nämlich hier war und Bilder gemacht habe mit der Polizei gemeinsam, da habe ich mich aus Versehen im Spiegel fotografiert. Und dann zeigt er ihm ein Bild von sich und du siehst ihn dann halt im Spiegel gespiegelt. Und dann kann man auf dem Bild erkennen, dass an seinem Hals ebenfalls jetzt so ein Strich durchgeht, ne?
Ja, das ist jetzt die nächste Vorhersage.
Genau so ist es.
Und er ahnt das ja schon, ne? weil er auch zu tief drin ist. Er erforscht, er hat gut zu viel Informationen, also muss er weg. Aber ich frage mich trotzdem, warum er weitermacht. Ne? Ob er jetzt glaubt, dass er großartig was verhindern kann, bin ich mir nicht sicher. Weißt du? Er ist ja nur halt auch nur ein kleines Licht.
Das ist richtig. Vielleicht kannst du mir erklären, was in der nächsten Szene es damit auf sich hat, weil Robert kommt nach Hause und es ist nur Miss Baylock da und die anderen, also die Miss Horton heißt sie, das ist wohl diese Haushälterin, genau, Miss Baylock ist ja Nanny, ne, und die Haushälterin, die scheint weggegangen zu sein. Und ja, wo ist sie denn hin? Ja, nix, hat sie nicht gesagt. Sie ist einfach weggegangen und hat einfach nur gesagt, dass sie den Lohn doch bitte nachschicken sollen. Ja, hat sie denn gar nicht gesagt, warum sie gegangen ist und wohin sie gegangen ist? Nein. Wie würdest du das erklären? Was ist mit Miss Horton passiert?
Vater liegt im Sterben oder was und muss weg und muss sich jetzt um Familie kümmern. Irgendwie sowas.
Hast du dir das so erklärt? Gehst du nicht davon aus, dass irgendwie Miss Baylock oder der Teufel dafür gesorgt hat, dass ihr was passiert und sie deswegen weg ist?
Nee.
Aber das ist so ein großer Zufall, weil die wollten das Haus doch alleine haben. Die wollten doch, dass das Haus leer ist.
Doch, ich denke schon, dass sie, ja, vielleicht hat der Hund sie auch hypnotisiert, keine Ahnung, oder ihr irgendwie ins reingesprochen, oder der Teufel hat durch den Hund in sie reingesprochen und sie ist einfach abgehauen. Vielleicht ist sie auch tot, aber da haben wir nicht gesehen, weil sie einfach auch zu wenig vorkam. Weißt du, denke ich mal. Die kam ja, glaube ich, ein, zweimal vor im Bild so.
Dann meint er ja aber auch zu ihr, Miss Baylock, letzte Nacht ist wieder dieser Hund in Damiens Zimmer gewesen. Ich habe ihm doch gesagt, das. Und dann sagt sie auf einmal, der wurde heute Morgen abgeholt. Alles schon erledigt. Okay. Haben sie tatsächlich den Hund verschwinden lassen? Hat man auch nicht mitgerechnet. Gut, in der Szene darauf ist er jetzt mit Jennings tatsächlich in Italien. Sie wollen nämlich zu dem Krankenhaus fahren, wo früher der Kleine geboren wurde. Und es sind ja jetzt schon 5 oder 6 Jahre rum seitdem. Und es ist so, dass das Krankenhaus wohl damals ein riesiges Feuer hatte. Und da sind wohl alle Akten oder alles vernichtet worden, was auch immer. Und das erzählt ihm der Taxifahrer. Und witzig ist es übrigens, dass der Taxifahrer mit Robert hier Italienisch redet und Robert das immer dem Jennings übersetzt, also im englischen Original. Das haben sie sich aber in der Synchronisation gespart und da sprechen sie alle Deutsch miteinander.
Ist dir die Stimme von dem Taxifahrer aufgefallen?
Nein, kann ich jetzt so nichts zu sagen.
Aber den hast du ja schon in Deutsch geguckt, ne?
Natürlich.
Du guckst ja meistens in Englisch, ja. Das ist Wolfgang Völz. Also hier, Mel Brooks, Captain Blaubeer.
Ach so, tatsächlich. Ach, tatsächlich, wow.
Fand ich ganz lustig, die Stimme zu hören. So, das ist so ein ganz kleiner Spaß in dem Film. Weißt du, weil die Stimme, also der hat ja immer eigentlich nur lustige Stimmen, lustige Synchronarbeiten gemacht, weißt du? Naja, kleiner Funfact nebenbei.
Oh, das ist aber interessant. Ich habe auch noch einen Funfact. Dieser Taxifahrer, der hat, wenn man genau hinguckt, einen Verband um den Daumen oder um einen seiner Daumen, was allerdings sehr schwer zu erkennen ist, wohl in einer Szene. Ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen, aber das ist aus dem Grund geschuldet, weil in einem vorherigen Take irgendwie Gregory Peck die Tür zugemacht hat und hat den Daumen des Taxifahrers eingeklemmt und deswegen musste der erst verarztet werden.
Aber zumindest haben sie die gleichen Taxifahrer behalten, ne?
Ja, genau. Jedenfalls ist es so, dass er ja dann dort mit einer Nonne redet und spricht ja dann mit ihr und will ja dann halt einfach sagen, vor 6 Jahren habe ich hier ein Kind adoptiert und ich möchte wissen, wer seine Mutter war, ich möchte Nachforschungen und was weiß ich, ja so redet. Und dann ist es dann so, dass diese Frau aber sagt, dass sie halt erstmal nichts rausgeben dürfen. Wahrscheinlich gab es vielleicht auch damals schon sowas wie gegen Datenschutz. Und dann kommt ihr dann Jennings dazu und sagt, das hatte ich gerade schon erwähnt, dass die Feuer bis in den 3. Stock hochgingen, haben alles zerstört damals und auch alle sämtliche Akten. Und dann meint er dann, wie ist es denn mit dem Herrn, der damals gearbeitet hat hier? Der hat mir den Jungen vermittelt. Der weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Das ist so ein großer Mann mit dunklen Augen. Und daraufhin meint sie dann so, ja, genau, das war doch bestimmt der Herr so und so. Ja, genau, der war's. Der war auch mit im Feuer, der hat das aber überlebt, das Feuer, das hier war. Und jetzt lebt er aber als Mönch oder irgendwie sowas irgendwo im absoluten Nirgendwo Italiens, ne? So kann man es, glaube ich, erklären.
Pater Spilato, hieß er.
Ah ja, genau, so ist es. Das ist der Name.
Der kann aber nicht mehr, gar nichts mehr, ne? Der hat ja irgendwie nur noch ein Auge, der hat sogar noch einen Schlaganfall irgendwie danach, der ist halt verbrannt, der ist ja eigentlich nur noch Gemüse da
später. Ja, das ist richtig, genau. Was ich übrigens noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, bei dem Sturz gerade eben von seiner Frau, ne, vom Balustrade, da ist ja auch der Goldfisch zu Boden gestürzt, ne? Und der dann mit kaputt gegangen mit dem Glas, in dem er war. Und übrigens waren das angemalte Sardinen, die schon tot waren. Richard Donner hat sich geweigert, einen Goldfisch zu opfern für den Dreh des Films.
Oh, ehrenhaft.
Ja. Sie kommen dann in der nächsten relevanten Szene in diesem Kloster an. Und da gehen sie rein, während die Leute dort alle, diese Mönche da sitzen oder knien, um zu beten. Die kümmern sich auch gar nicht um die beiden, die gucken sie nicht mal an. Und dann ist es so, dass er aber irgendwann ja dann bei jemandem Gehör findet, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, sie fragen, wo er ist. Ja, der ist da vorne, gehen sie hin und dann sieht man dann halt, dass sein Gesicht ja dann auch entstellt ist. Und das ist ja dann aber auch passiert als Strafe, ne? Das ist doch eine Strafe gewesen, weil er praktisch Gott verraten hat, kann man so sagen, ne? Das ist deswegen passiert. Na, jedenfalls ist ja dann dieser eine Herr dort und sagt er dann, dass seit dem Feuer es ihm halt nicht mehr der gleiche ist. Er ist zwar irgendwie körperlich fit, aber geistig ist er völlig fertig, völlig am Ende und aus dem wird man halt auch nichts mehr herausbekommen, so um den Dreh, ne?
Ja.
Dann ist es halt so, dass sie aber bei ihm sind im Raum und dann spricht er ihn trotzdem an. Er sagt dann, Pater Spiletto, mein Name ist Thorn. Und dann erinnern sie sich an mich. Sie haben mir vor 6 Jahren ein Kind vermittelt und sie wissen, wo es herkam und erzählen sie mir was und bla bla bla. Und dann sagt ja dann dieser andere Mann, der dabei ist, bitte hören Sie auf, ihn aufzuregen und lassen Sie es sein und lassen Sie von ihm ab.
Thorn schreit ihn ja andauernd an, ne? Und sagt, ne, okay, na, wenn Sie nicht reden können, schreiben Sie es auf.
Richtig, ja.
Auch, ne, er kann nicht schreiben, er war Rechtshänder, glaube ich, oder weiß ich nicht mehr. Ne, aber er kann es, und dann schreit er ihn trotzdem an, ne, schreiben Sie es auf, und dann nimmt er sich so einen Kreidestein, keine Ahnung, irgendwas, was abfärbt, und schreibt das Wort Tervis oder so, ne? Und das ist ja dann der Friedhof.
Ja, ganz genau. Er schreibt diesen Namen dieses Friedhofs oder dieser Krypta oder sowas auf, ne?
Genau, ja.
Er sagt dann, wo ist dieser Ort? Ja, das ist ein Friedhof, ungefähr 50 Kilometer nördlich oder so von hier. Und fahr mal 50 Kilometer mit so einem alten Auto auch über eine Landstraße. Alter Schwede, bist aber weit lange unterwegs, ne?
Ich fahre kein Auto, aber du musst das wissen.
Naja, sie fahren also dann dorthin. Und kommen dann auch dann in der Nacht an und sind dann jetzt bei diesem Friedhof. Ich muss ja sagen, ich reiß mich nicht darum, mitten in der Nacht irgendwo in Italien auf einem verlassenen Friedhof herumzurennen.
Hätten sie auch auf morgen warten können. Ich meine, der hätte ja auch noch ein paar Stunden im Hotel chillen können, weißt du, so. Und dann im Hellen. Ich meine, wenn du da schon irgendwas suchst, dann doch nicht im Dunkeln. Da hast du recht. Auf dem Friedhof ist ein Quatsch.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt ist man hingefahren, jetzt ist man hingereist. Jetzt will man natürlich auch wissen, was das soll, ne? Das kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Normalerweise müsste da halt auch nichts zu sehen sein. Es müsste da stockfinster sein. Hier hat man halt eigentlich, obwohl es nachts ist, viel zu viel Licht. Soll natürlich Mondschein suggerieren. Aber ich glaube, dass ein Mond das alles so hell nicht macht. Übrigens, tatsächlich musste Richard Donner ab und zu Nahaufnahmen von Gregory Peck nachdrehen, weil Gregory Peck nicht mit seinen Doppelkins zufrieden war, die man sehen konnte, oder also mit seinem Doppelkinn, und deswegen hat er gesagt, nee, die Szene müssen wir nochmal drehen, ich möchte nicht, dass ich ein Doppelkinn habe.
Ja, ist ein bisschen eitel der Herr gewesen.
Ja, sie kommen an diesem Friedhof an, klettern über den Zaun und ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass das Studio ist, aber es ist tatsächlich wirklich nicht im Studio, es ist eine echte Location, allerdings nicht in Megiddo, was ein echter existierender Ort ist in Italien, sondern das ist in der Nähe von Jerusalem gedreht worden, also darauf muss man auch mal kommen, ne?
Mhm, Ja, das weiß ich noch, ja.
Hast du es auch gehört? Okay.
Das habe ich auch gehört, ja.
Interessant.
Ja, ich wusste, irgendwas wurde auch in Israel gedreht. 3 oder 4 Locations waren das, ne?
Weiß ich gar nicht. Höre ich gerade zum ersten Mal.
Also ich weiß nicht, ob Jerusalem da, aber da treffen Sie da nicht den Bogenhegen? War das nicht in Jerusalem
Ja,
oder war
richtig, da
das?
hast du recht. Natürlich, das kommt gleich. Stimmt.
Ja, genau, dann.
Also im nächsten Moment finden Sie ja dann auch diesen Sarg, also dieses Grab mit 6. Juni. Erstaunlich ist ja, dass Sie sich trotzdem die Mühe gemacht haben, das Kind zu beerdigen. Ne? Sind zwar so Drecksäcke und tun das gesunde neue Kind umbringen, aber Sie beerdigen es trotzdem, ne? Das würde man gar nicht meinen.
Das habe ich mich genauso gefragt, warum? Und warum noch irgendwas auf eine Steinplatte schreiben? Normalerweise hätten sie das doch irgendwo im Sand verscharrt oder so.
Ja, richtig, einfach weg, weil es ja auch Beweise sind, ne?
Richtig, richtig. Und das Skelett von dem Schakal liegt doch auch da drin, soviel ich noch weiß.
Und wo denn? Also wirklich, also mitten in Italien, ne? Also mitten tief drin, irgendwann dann hingefahren. Also erstmal ist es ja so, dass sie ja dieses eine Grab öffnen und da ist ja dann tatsächlich die Leiche eines Schakals. Sieht man ja, ist ein Tierkadaver oder Skelett, was da drin ist. Und dann meint er dann so, oh mein Gott, das ist also ein Tier. Jetzt weiß er natürlich auch, dass das ja der Verrückte ihm das gesagt hat, dass seine Mutter ein Schakal wäre. Und dann macht er das andere Grab auf und da liegt ein ganz kleines Kinderskelett drin mit einem eingeschlagenen Schädel. Und jetzt ist ihm klar, das ist mein Sohn und die haben ihn umgebracht. Die haben ihn umgebracht, damit sie Damien an ihnen halt praktisch übergeben können.
Er schreit ja auch Mörder, Mörder, Mörder und so
Richtig.
weiter.
Genau so ist es.
Und ab da wird ihm endlich bewusst, dass er es beenden muss. Weißt du?
Ganz genau. Jetzt merkt er halt, dass das alles auch wirklich so ist, wie ihm die ganze Zeit gesagt wurde. Jetzt kommen plötzlich Hunde zum Vorschein. Die toben plötzlich auf die beiden und greifen sie an. Erstaunlicherweise beißen sie aber nicht, weil eigentlich müssten sie ja wirklich schwer verletzt sein, ja, bei so vielen Hunden und so vielen, weil die sind ja an ihnen dran. Aber okay, gut, sie sollen natürlich jetzt auch nicht verletzt sein, weil sie sollen ja weiter unterwegs sein können. Jedenfalls klettern sie über den Zaun und machen sich ins Auto und fahren wieder los. Und ich muss sagen, dass mich das Hundegebelle hier gerade mit diesem alten Ton, ne, unfassbar genervt hat. Das ist kaum zu ertragen. Das sind halt auch irgendwie alte Aufnahmen, die sie wohl, glaube ich, immer wiederholen, als dass es halt wirklich echtes Hundegebelle ist beim Dreh der Szene, ne? Also das ist furchtbar anzuhören heutzutage.
Das war richtig nervig, ja, das stimmt. Das ist auch so ein Durcheinandergebelle, ne? So
Ja.
durcheinander, ich denke, oh, ey.
Übrigens sollte Damien eigentlich Domlin heißen, weil nämlich der Autor David Seltzer hatte nämlich einen Freund und der hatte einen nervigen Sohn, der Domlin hieß und deswegen hat er ihn danach benannt. Allerdings hat seine Frau ihn dann dazu gezwungen, den Namen des Kindes zu ändern, weil sonst vielleicht die Freundschaft darunter gelitten hätte. Ist auch nett, ne?
Also muss dir mal vorstellen und sensen. Teufels, oh Gott.
Ja, wobei ich den Namen noch nie gehört habe. Domlin ist mir völlig, hört sich ja an wie ein Medikament.
Ja, Domlin akut, ne? Ja, nee, habe ich auch noch nie gehört.
Okay. Naja, in der nächsten Szene ist es so, sie sind wohl in einem Hotelzimmer angekommen, also die beiden, ja, Robert und Jennings. Dann ruft er ja dann seine Frau an. Die ist im Krankenhaus, die hat ein eigenes Telefon, geht dran und sagt ja. Und dann meint er ja dann, pass auf, ich bin in Rom und du musst unbedingt herkommen, es ist ganz wichtig und mach dich einfach fertig. Er schickt auch jemanden, der ihn jetzt abholen wird, der sie jetzt abholen wird und stell keine Fragen, ich erkläre dir alles, wenn es soweit ist. Und dann meint sie, okay, gut, ich mache mich fertig, ich versuche fertig zu sein, wenn er da ist. Und sie steht dann auf und sehr unbeholfen versucht sie sich mit einem Arm, weil ja der rechte Arm im Gips ist, versucht sie sich ja dann anzuziehen oder umzuziehen. Und dann merkt sie, dass da was ist. Und dann sagt sie, wer ist da? Was passiert da? Und dann ist plötzlich Miss Baylock da. Die steht hinter ihr und läuft auf sie zu. Und im nächsten Moment siehst du, wie Catherine rausgeschleudert wird regelrecht. Und das finde ich ein bisschen überzogen dargestellt, aber sie knallt durch das geschlossene Fenster raus, meterweit vom Gebäude entfernt und landet dann brutal auf dem Krankenwagen. Ich finde das sehr gut gedreht, wie der Krankenwagen dann danach die Tür aufgeht aufgrund des Rüttelns, weil sie ja durch das Dach des Krankenwagens gefallen ist. Und das finde ich wirklich sehr gut gemacht, weil sie natürlich das so schneiden, als würde es so aussehen, aber in Wirklichkeit rütteln sie ja nur an dem Wagen und machen die Türen auf und die Kamera fährt dann auf die tote Catherine zu. Das haben sie sehr gut gedreht und gut geschnitten, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Nur, dass sie jetzt mit so einer Riesenwucht da durchs Fenster, also, naja, ich meine, so stark ist diese Baylock jetzt.
Ja, genau, was hat die gemacht? Hat sie mehrfach im Kreis gedreht und dann losgelassen, oder was?
Er hat vorher Steroide genommen, glaube ich.
Okay, das wird's gewesen sein. Ja, gute Idee.
Einigen wir uns sagen.
Ja. Also es ist so, dass Robert einen Anruf bekommt. Er sitzt immer noch bei sich zu Hause, also im Hotelzimmer auf dem Bett, und bekommt da jetzt die Mitteilung, dass seine Frau einen schweren Unfall hatte und tot ist. Und er kann es ja kaum fassen und bricht ja dann auf dem Bett zusammen. Jennings kommt dazu und meint ja dann: Robert, was ist los? Und dann meint er dann halt, dass Catherine tot ist. Und wir müssen es beenden. Also ihm ist natürlich klar, hier ist nichts mehr zu, nichts mehr um schön zu reden. Hier muss jetzt, es müssen Taten folgen. Ne?
Ja.
Und sind dann in der nächsten Szene auch in Israel. Ne, wird es ja wohl sein, und laufen da durch so eine Ausgrabungsstätte und treffen dann dort jetzt Bugenhagen. Denn er ist praktisch derjenige, der die Waffen hat, um den Sohn des Teufels zu besiegen. Hast du verstanden, warum er derjenige ist, der das hat? Wie kommt er dazu? Hast du da Ahnung? Wurde darauf eingegangen?
Nein, nein. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, ne, also, ne, dass die Dolche geschmiedet wurden, um ihn zu töten. Von woher auch immer sie die Informationen haben oder er die Informationen hat, weiß ich, kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, weiß ich nicht, in der Bibel, vielleicht steht das da drin, und die Dolche gab es dann wirklich, oder sie haben sie dadurch geschmiedet. Ich weiß auch nicht, wie alt die Dolche sind.
Ja, genau.
Wahrscheinlich nach irgendwelchen Prophezeiungen. Weißt du, so Prophezeiungen, dann kommt der Sohn des Teufels und nur die Dolche können ihn töten. Ich glaube, irgendwie in Kreuzform müssen sie ihm da reingerammt werden, bin ich mir nicht sicher, sagt er ihm da. Ne? Aber jetzt so die Entstehungsgeschichte von den Dolchen, nee. Also jetzt selber, und warum er die hat, nee, da bin ich raus.
Also es ist halt so, dass der Bugenhagen halt sagt, dass dieses Messer muss, keine Ahnung, durch sein Herz, dieses Messer muss durch sein hierhin und dieses muss dann noch dahin, irgendwie sowas, glaube ich, ne, wird dann gesagt. Und dann meint ja dann aber auch dann denn Robert, nee, das kann nicht sein. Also es geht hier um ein Kind, woraufhin er meint, nein, es ist kein Menschenkind. Ne? Also lassen Sie sich von seinem Aussehen nicht täuschen, woraufhin ja dann irgendwann der Robert meint, gibt es denn eigentlich irgendeinen Beweis, damit er sich auch sicher sein kann? Und daraufhin meint er, ja, es wird ein Mal geben. Ja, das ist so ein Apostel des Satans, irgendwie so drückt er sich aus. Und daraufhin meint er, nee, er hat kein Mal. Und doch, er wird ein Mal haben. Aber ich habe ihn gebadet, als er klein war. Ich habe niemals ein Mal gesehen. Also, was so aussehen soll wie 3/6, ne? Woraufhin er meint, wenn sie nie ein Mal gesehen haben, dann ist es unter den Haaren versteckt. Dann ist das der Grund, warum sie es nicht gesehen haben. Dann meint er, dann wer ist denn diese Frau eigentlich bei mir? Das ist eine Ausgeburt der Hölle. Sie wurde geschickt, um ihn zu beschützen. Die müssen sie halt praktisch auch aus dem Weg räumen.
Jetzt drehen sie den Spieß um. Was ich nicht verstanden habe, jetzt wo er sagt, unter den Haaren sind die 3/6, okay, soweit kann ich nachvollziehen, aber
ja.
Als Damien geboren wurde, war er ein Baby, ach was. Ja, aber Babys haben doch nicht so einen Wuschelkopf.
Die das haben stimmt.
Zwar aber nicht gleich so einen Wuschelkopf wie Damien, weißt du, so dass sie jetzt sagen können, aber ja, das ist uns ja nie aufgefallen.
Ja, das ist richtig. Da hätte er das schon sehen können, dass es war. Ja, er kommt ja dann wieder raus, und draußen ist ja dann auch dann Jennings, der wartet. Ja, was ist los? Ja, ich soll meinen Sohn umbringen, ich soll ihn damit erstechen, und das werde ich ganz bestimmt nicht machen, und ich sehe es nicht ein. Und dann schmeißt er diese Dolche weg. Und dann meint ja dann Jennings so, dass, wenn sie das nicht machen, dann werde ich es tun und sie müssen mal den keine Ahnung, weißt du, mal den Beweisen glauben und all so ein Kram. Und dann verschwindet er, um ja dann ja, die Dolche wieder aufzuheben. Gleichzeitig ist aber so ein Typ, der den Wagen verlässt und der aus Versehen die Handbremse löst und dann kommt halt dieser Wagen, rollt runter und dann knallt dieser Wagen direkt gegen irgendeinen Sims, also Bürgersteig und eine Scheibe löst sich und ja, Jennings kann nur noch hochgucken und wird von dieser Scheibe dann geköpft. Das ist schon sehr drastisch, aber es ist halt kein Blut zu sehen, das ist absichtlich gemacht worden, damit es nicht zu krass wirkt. Aber das ist schon eine harte Szene, ne? Ich meine, das ist natürlich völlig offensichtlich nicht der Schauspieler, das ist uns allen klar, das sieht man auch von Weitem, aber das war schon erstaunlich. Weißt du noch, wie du das zum ersten Mal gesehen hast?
Ja, die Szene ist mit der Frau, die sich am Anfang erhängt hat, ist mir die komplett im Kopf geblieben. Die hat mich als Kind sowas von geprägt, ey. Glaubst du gar nicht. Die kommt auch wirklich unerwartet, ne? So völlig, völlig zack. Du denkst, okay, vielleicht, weiß ich nicht, würde er überfahren oder irgendwas so, aber dass er gleich nicht krass geköpft wird. Für einen 70er-Jahre, klar, Horrorfilm, aber der jetzt auch nicht so auf harte Szenen setzt eigentlich, weißt du?
Richtig. Ja, der ist ja ein ruhig erzählter Film und der geht ja jetzt nicht so auf Gore, ne? Übrigens, lustigerweise hat der Schauspieler, der den kleinen Damien hier spielt, dann 2006 eine kurze Nebenrolle gehabt in dem Remake von Das Omen, ne?
Harvey Stevenson, ja.
Ja, Stevens, ja. Der hat einen Reporter wohl gespielt. Das war mir auch nicht bewusst.
Deiner Cameo-Auftritt, sowas feiere ich ja immer.
Das finde ich immer schön, ja. Okay, jetzt glaube ich, eigentlich geht alles recht schnell. So weit aus und brauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist ja so, dass er logischerweise alleine nach Hause fliegt und hat ja dann die Dolche wieder mit. Er ist ja auch in einem Privatjet unterwegs sogar und kommt jetzt zu Hause an. Und als er dann durch das Haus geht, ist er natürlich auf der Suche nach Miss Baylock und nach dem Kind. Und was er dann aber stattdessen mitbekommt, ist der Hund, der dort unterwegs ist. Der ist ja doch noch da. Und er möchte ihn natürlich loswerden. Und dann rennt er durch das Haus und verarscht den Hund. Also er tut ihn praktisch dann im Keller einsperren. Ne? Also macht eine Klappe zu, da ist der Hund erstmal aus der, also keine Gefahr mehr. Ne?
Und der Hund überlebt das auch als Einziger. Ne?
Ja, das stimmt. Das kann man so sagen. Er macht sich dann auf dem Weg zum Kleinen, er guckt auch nach Miss Baylock, die schläft, die ist am Pennen und dann geht er mit einer Schere zum Jungen und jetzt fängt er an, ihm ja die Haare abzuschneiden. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, warum sich diese Szene der schneidenden Schere in Zeitlupe abspielt. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist ja eine ganz andere Art der Darstellung vom Rest des Films und der Szene. Hast du das mal gemerkt?
Nicht so, wie du das jetzt beschreibst. Ich dachte, er hätte es wirklich ganz leise, langsam und leise gemacht, damit er keiner aufwacht oder so.
Nein, das ist verlangsamt. Das ist eine verlangsamte Aufnahme und sieht man halt daran, weil es halt so springt, weil es ja weniger Frames waren, die ja pro Sekunde aufgezeichnet wurden. Ich verstehe nicht, warum, aber ist so. Ja, und während er ja dann an seinen Haaren rumschnippelt, sieht er dann ja irgendwann tatsächlich bei dem Jungen 666 so im Kreisform. Und der kann es halt einfach gar nicht fassen. Ne? Also er hat jetzt bis jetzt immer noch wohl so wenigstens so ein bisschen Zweifel gehabt. Alles Zufälle vielleicht, aber es ist tatsächlich so. Ja, und als er dann so völlig erschrocken da sitzt und das sieht, wird er auf einmal von hinten von Miss Baylock angegriffen. Und mit der entfacht ja dann ein Kampf. Also sie prügeln sich durch das Zimmer. Der Kleine, der guckt nur zu.
Ja, er rammt hier irgendwie, glaube ich, ein Messer irgendwo rein, ne?
Ich glaube, die Schere, ne?
Die Schere war das, genau. Ja, genau, die Schere war das. Da schleudert sie auf den Boden und dann zack. Oder ihr die Schere. Die ist ja wirklich ganz schön stark, ne? Wenn er mit ihr kämpfen muss, so.
Naja gut, er ist halt ein alter Mann, ne? Musst du auch bedenken. Und jetzt hängt sie auch noch hinten dran. Da hast du ja auch Überraschungsmomente auch. Also, dass er im ersten Moment völlig überrumpelt ist, verstehe ich schon. Jedenfalls ist es so, dass er die Alte ja dann irgendwann dann fertig macht und sie bleibt ja dann halt auch liegen. Ich glaube, dass sie ja schon mal lag, aber dann doch wieder aufgetaucht ist. Das ist ja typisch Film, ne? Das wissen wir ja alle, wie das ist. Aber irgendwann hat er sie ja dann erledigt und dann ist sie auch Geschichte. Der Kleine, der will sich natürlich nicht schnappen lassen von ihm, aber macht er natürlich trotzdem. Irgendwie aus irgendeinem Grund ist plötzlich aber auch schon die Polizei unterwegs und hinter ihm her. Ich weiß nicht, wo die herkommt, wer die gerufen hat, warum er jetzt, ich meine, klar, das machen die natürlich jetzt, damit er fliehen muss, damit so ein bisschen Zeitdruck jetzt herrscht. Das würde ja nicht der Fall sein, wenn er, wenn er einfach nur hinfahren könnte in aller Ruhe in eine Kirche, ne?
Er wäre doch aber durch so eine Absperrung.
Das stimmt, genau. Sein Haus ist ja bewacht und er rast ja durch seine eigenen Absperrungen. Und das ist der Grund, warum die ihm hinterherfahren, weil die sich weil denen das halt, dass dem Wachpersonal komisch vorkommt, ne?
Er hätte auch entführt sein können.
Das ist richtig.
Wobei, bei so viel Wachschutz, ja gut, aber keine Ahnung, vielleicht nur eine Theorie auf jeden Fall. Ja, rasen sie ihm halt ganz schön schnell hinterher, die ganze Zeit.
Und er kommt dann bei der erstbesten Kirche an und schnappt den Kleinen, rennt mit ihm dann halt vorne zum Altar, legt den Kleinen dann hin und dann holt er sich dann, packt er die Messer aus, der Kleine wehrt sich natürlich, aber kann halt nicht mehr tun, guckt ihn auch ganz böse an, ne, und dann sagt er dann aber auch immer, Daddy, nein, tu's nicht, macht er dann irgendwann. Und als er dann gerade mit dem ersten Messer dann zustechen möchte, ist dieses Sicherheitspersonal da und sagt, lassen Sie das Kind los. Und er stockt kurz, aber will dann doch, wie gesagt, das Kind dann praktisch erstechen mit dem ersten Messer. Da fällt auch der erste Schuss und auch der ist plötzlich in Zeitlupe zu sehen. Ewig lang verstehe ich gar nicht, warum man das so gedreht hat.
Dramatisch.
Genau. Naja, jedenfalls ist es so, dass der Schuss halt fällt. Wir sehen nicht, was passiert, aber uns ist natürlich klar, was passiert, weil wir haben in der nächsten Szene zwei Särge nebeneinander und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt halt natürlich Robert und Catherine sind, die da jetzt beide nebeneinander beerdigt werden. Vielleicht gilt er jetzt sogar als Mörder seiner Frau noch. Das kann ja gut sein. Ne, er wollte jetzt gerade sein Kind umbringen. Vielleicht hat er auch kurz vorher seine Frau umgebracht. Das wäre natürlich bitter, ne, so dann abzutreten, ne, als Mörder dann, ne, völlig unschuldig eigentlich.
Aber er ist ja auch heimlich verreist, weißt du?
Ja, richtig.
Deswegen könnte er ja im Krankenhaus da sich reingeschlichen haben und ist völlig durchgedreht und ja, hat sie runtergeschmissen, will sein Kind töten. Ja. Ja, das macht Sinn, ne?
Richtig, genau. Wir sehen also diese Beerdigung und dann gehen sie auch alle und dann ist es so, dass zu einer Person gesagt wird, man weiß jetzt nicht genau, wer es ist. Also ich zumindest weiß es nicht. Mr. President, okay. Entschuldigen Sie, Mr. President, Ihr Wagen ist bereit, so um den Dreh. Ja, ich komme gleich. Und dann geht die Kamera runter und wir sehen, dass dieser kleine Junge zwischen den beiden steht. Und der dreht sich um und guckt in die Kamera. Und wir haben die böse Musik und wir haben diesen Kleinen, der die ganze Zeit guckt. Und hier muss ich sagen, wir wissen alle, ne, dass er irgendwann anfängt zu lächeln und auch wirklich süß anfängt zu lächeln, ne? Und hier hat Richard Donner im Audiokommentar wirklich richtig schön vorgemacht, wie er mit dem Kleinen gesprochen hat während der Szene. Und zwar hat er nämlich gesagt, nicht lächeln, nicht lächeln, guckst du weiterhin böse, böse gucken. Und dann fing er dann aber gerade dann doch an zu lächeln. Sagte, ha, du sollst doch nicht lächeln. Du sollst doch aufhören zu lächeln. Und dann lächelt er halt umso mehr. Dann konnte er natürlich erst recht nicht aufhören zu lächeln. Und das haben sie letzten Endes aber dann doch genommen. Er sollte nicht lächeln, aber er tut es. Und das ist jetzt im Film seit 45 Jahren oder so.
Wahnsinn, ey. Das Lächeln passt ja auch. Guck mal, ich meine, wenn man mal so sich so Theorien anhört über Satan und wenn Satan jetzt, ja, weiß ich nicht, auf der Welt ist und die Welt übernimmt. Es gibt ja immer so Leute, die sich, ne, so Theorien machen. Ne, dann wird das ja, ne, ein ganz netter, lieber Herr sein.
Ja.
Ne, der zwar reich ist, aber ach, wer so lächelt, der ist bestimmt ganz gut und dem soll ja jeder vertrauen. Und deswegen passt die Endszene, ganz ehrlich, mit ihm, weißt du, mit dem Lächeln, finde ich.
Ich denke auch, ja. Ich finde es auch, dass es gut gewählt ist. Ich weiß nicht, ob sie das mehrfach drehen mussten, aber auf jeden Fall haben sie sich dann für diese Szene entschieden und ich finde die super. Ja, das Omen. Ein wirklich guter Streifen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, hat selber Schuld. Ne? Anders kann man es nicht sagen. Ne?
Oh ja.
Dominik, ich hoffe, du hast Spaß gehabt bei deiner ersten Aufnahme nach mindestens 2,5 Jahren, die du jetzt immer zuhörst.
Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du fandest es auch gut.
Ja.
Gut, ich habe mir Mühe gegeben, obwohl mir hier langsam mal die Augen zufallen. Aber ich wollte es auf jeden Fall durchziehen.
Ja, das mit Augen zufallen ist aber auch ein richtiger Punkt, den du da gerade sagst. Wir haben 12:30 in der Nacht jetzt mittlerweile. Und es ist wirklich spät. Ich bin seit 16:45 heute Morgen wach.
Ich seit 16:30.
Und du seit 16:30 sogar. Alter Schwede. Also dann wird es aber auch wirklich Zeit, dass wir beide ins Bett kommen, ne? Würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Es hat mega Spaß gemacht. Danke auch, dass du mich auch jetzt mal drangenommen hast.
Gerne. Du, dann Dominik, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Das wünsche ich dir auch.
Danke, bis dann.
Hau rein, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.